Hallo und herzlich willkommen zu Folge 60 von Happy Bootstrapping. Tja, hätte ich das mal gedacht, 60 Folgen und immer noch keine vernünftige Website, aber sie ist wirklich in Arbeit und hoffentlich bald fertig. Ja, in der heutigen Folge habe ich das erste Mal einen Gast zum zweiten Mal zu Gast, nämlich den Sumit Kumar von Parkett. Mit ihm habe ich schon ausführlich in Folge 3, die ist auch verlinkt, gesprochen über die Entstehungsgeschichte von Parkett, das Sumit nebenher aufgebaut hat damals, als er bei Stripe war. Ist eine beeindruckende Geschichte schon an sich. Falls du die Vorgeschichte nicht kennst, kannst du diesen Podcast natürlich trotzdem hören. Aber ich lege sie dir trotzdem ans Herz. Ist auch eine Folge, die ich häufig empfehle, wenn man den Podcast noch nicht kennt. Jo, und in der heutigen Folge haben wir über ganz viele Sachen gesprochen, über ein großes Update zu Parkett, was alles passiert, was er alles auf Social Media macht, Community-Bildung, wie er Recruiting angeht, weil es gibt mittlerweile 16 oder 17 Mitarbeitende bei Parkett, Teamkultur, Remote-Arbeit, Wettbewerber gibt es jetzt auch ganz viele von Parkett und haben da über das Wachstum und die Schmerzen beim Bootstrapping gesprochen, auch was das Thema Produktentwicklung in Public betrifft und was er dabei alles gelernt hat. Allein das ist schon cool. Dann hat er ein paar Learnings und Fehler gemacht beim Verkauf seines anderen Side-Hustles, nämlich Geoman, Leaflet Geoman, einer Geo-Library, die somit mittlerweile verkauft hat. All das erfährst du auch im Podcast. Und wir haben auch ganz viel über seinen Minimal Empires Podcast und die Community dahinter gesprochen. Außerdem über Ideen, die er sonst noch so hat für Startups und was er von der IHK hält. Also ganz ausführliche Folge. Bevor es jetzt direkt losgeht, noch etwas in eigener Sache. Und zwar suche ich nach wie vor Werbepartner hier für den Podcast. Falls du da Bock drauf hast, gibt's ab 100 Euro die Folge. Schreib mir gern an hallo@happy-bootstrapping.de. Danke dafür und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der Folge mit Sumit und mir. Hallo Sumit.
Hi Andreas.
So, Zeit für ein Update haben wir beschlossen, aber erzähl doch mal trotzdem, wer du bist, was du machst und vielleicht so ein 5-Minuten-Update, was du alles in den letzten Jahren gemacht hast.
Okay, ja, erstmal danke, dass ich nochmal da sein darf. Mein Name ist Sumit, ich bin Gründer, würde ich mal behaupten jetzt mittlerweile und ich habe eine Firma gegründet namens Parkett, das ist so mein Hauptbusiness, sage ich mal, und das habe ich als Nebenprojekt angefangen, habe auch nebenher alles angefangen zu teilen auf Twitter und Podcast, YouTube und so weiter, die ganze Reise, wie ich es gebaut habe, was ich gebaut habe, und das hat so ein bisschen, ich glaube, das ist so, womit man meinen Namen mittlerweile so ein bisschen identifiziert, Bootstrapping, Open Startup in Deutschland und das sehr transparent aufzubauen. Genau, Parkett ist schön gewachsen und wächst weiterhin. Daran baue ich tagtäglich mit meinem Team. Wir sind mittlerweile 16, 17 Leute circa und ja, haben ein anständiges Produkt gebaut, würde ich sagen. Eine schöne Community, viele User. Das passt sehr gut, profitabel, bootstrapped immer noch. Und daneben habe ich immer ein bisschen Nebenprojekte gehabt. Mittlerweile fokussiere ich mich sehr auf Parkett, aber ich habe Geoman ja noch gehabt, also ein kleineres Projekt, das ich mittlerweile verkauft habe. Das ist in diesem Jahr passiert, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Und Minimal Empire ist mein Podcast, wo ich eben übers Gründen spreche oder Produkt bauen und solche Sachen. Das mache ich auch noch nebenher, wobei das ist wirklich so, okay, ich mache einen Podcast nebenher, das zähle ich nicht wirklich als Business oder irgendwas, auch nicht die Riesenambition, sondern da geht's drum, mir macht's einfach Spaß, übers Gründen zu reden, so wie jetzt hier mit dir, und das mache ich in dem Podcast.
Coole Sache, also wer die ganze Geschichte und wie es dazu kam, dass du Parkett gegründet hast, nochmal hören möchte, ich verlinke die Folge 3, das war, glaube ich, auch eine der ersten Folgen, die ich aufgenommen habe und war, glaube ich, auch mit eine von den längsten, aber eine, wo ich immer noch viel Feedback bekomme und auch gern noch drauf verweise, wenn ich neue Podcast-Gäste anspreche, damit die einfach mal sehen, um was es im Podcast geht. Und ich glaube, wir haben über ganz, ganz viele Sachen gesprochen, die du damals gemacht hast. Also die ganze Vorgeschichte zu dir, zu Stripe, bis zu Parkett kam und die Höhen und Tiefen zur Gründung, die findet ihr alle in der Folge 3. Und die haben wir aufgenommen im Dezember 22. Also ist auch schon ein bisschen her wieder und die Zeit rennt an uns vorbei seitdem. Ja. Nimm uns doch mal auf die Reise mit, dann lass uns mal über Parkett erstmal ausführlich sprechen. Was ist denn seitdem passiert? Du hast jetzt gerade gesagt 16, 17 Leute. Ich glaube, damals war da 10, 11. Was gibt's noch für Updates, Zahlen, Daten, Fakten zu Parkett?
Dezember 2022, ja, ist echt eine Weile her. Also in dem Zeitraum ist natürlich das Team ein Stück gewachsen. Allein jetzt letzten November, also ein Jahr ungefähr nachdem wir aufgenommen hatten, November 2023, hatten wir unser Team, unser Dev-Team mehr als verdoppelt. Das war ein Riesending für uns. Das ist jetzt gerade erst 3 Monate her, aber das beschleunigt natürlich extrem und professionalisiert extrem, was wir bauen und wie wir es bauen. Das ist mega gewesen. Aber dann auch generell unsere Marketingkanäle werden stärker, die Community wird stärker. Wir werden einfach, wie soll man sagen, eingespielter in allem, was wir machen. Auch in unseren YouTube-Kanälen, was ein gutes Format mittlerweile für uns ist, wo wir viel machen. Ich in den Livestreams, wo ich mit den Nutzern spreche, wir werden professioneller, was im Hintergrund alles betrifft, ne, die Berechnungen und so weiter. Wir bekommen die ersten B2B-Kunden, die Parkett für sich entdecken, wo es einfach alles ein bisschen professioneller wird, alles ein bisschen größer und die Chancen werden auch größer. Also die Vision, was wir sehen in Zukunft oder was wir machen möchten, haben wir schon lang, aber es kristallisiert sich ein bisschen besser raus, es zeigen sich mehr Chancen, es zeigen sich mehr Needs im Markt, die wir bedienen können, wo wir glauben, dass wir Mehrwert stiften können und das macht schon sehr viel Spaß. Also es wird aber auch, also man muss auch sagen, es wird enger. Ja, es gibt immer mehr Leute, die sehen, was wir machen, die sehen, dass es Erfolg hat und die da gerne ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Also von dem her, es wird nicht langweilig, sagen wir so.
Bist du dann selber auch noch der Dev-Lead für die Developer? Wie viel sind das dann mittlerweile?
Devs haben wir außer mich 5, glaube ich, in fast Vollzeit. 1, 2, 3, 4. Ja, ich würde sagen 5,5 FTE oder so, ja, plus ich. Und ich bin nicht der Dev-Lead. Mein Team würde sagen, hoffentlich nicht. Also ich sag mal so, ich gebe keine Struktur, Architektur oder sowas vor im Backend und in der Infrastruktur überhaupt nicht mehr. Da bin ich eher so, dass ich jetzt lerne, wie unser Team das für sich entschieden hat sozusagen, was Standards betrifft und wie sie es machen. Und ich gliedere mich da ein. Ja, mir geht es darum, dass ich immer noch produktiv bin. Das heißt, wenn ich am Wochenende eine Idee habe für ein Feature, dann will ich es immer noch umsetzen können. Es geht da nicht direkt live, sondern das wird natürlich gereviewt und alles, aber es muss in den Standards so funktionieren, wie das Team das macht. Das heißt, ich passe mich da eher an. Trotzdem gibt es natürlich ein paar Diskussionen technisch, wo ich mitmische und auch mitmischen will, weil sie Grundlagen sind für Sachen, die in Zukunft basieren, die jetzt auf Produktvision eher oder Strategie basieren. Das heißt, da mische ich schon noch mit. Aber ich ziehe mich immer weiter raus, aber ich will noch zumindest ein tiefes Verständnis haben, weil ich halt auch viel mit der Community drüber spreche und ich will erklären können, warum etwas lange dauert oder warum etwas noch nicht so ist oder warum etwas komplexer ist, als man denkt und so weiter. Und ich will natürlich noch mitmischen können. Programmieren macht einfach Spaß und ich am Wochenende oder so mache ich immer mal wieder so ein kleines Feature, wo ich sehe, da haben die User Bock drauf und dann setze ich es mal kurz um. Das macht mir schon Spaß.
Aber es sind dann schon richtige Features hier, nicht keine Button-Farbänderung von blau auf grün.
Das sind schon richtige Features, aber wenn ich einen Button sehe, der misaligned ist, dann fixe ich auch den. Aber ja, es kommt immer aufs Feature an. Ich muss mir halt, das ist halt das Ding, ich kann nicht mehr diese krassen, tiefgreifenden Features umsetzen, die super viel Zeit brauchen und wo mehrere Feedbackrunden dann auch mit dem Team gibt und so weiter, weil ich die Zeit nicht habe, weil dann kommt irgendwas anderes, um das ich mich kümmern muss und dann liegt es halt so ewig lang. Und deswegen muss ich mir kleinere suchen, die einen viel kleineren Scope haben, die, wenn man Vollzeit programmieren würde, halt in 2, 3 Tagen erledigt sind. Und ich brauche dann trotzdem eine Woche dafür, weil ich halt nicht 2, 3 Tage am Stück programmieren kann.
Verstehe. Hast du denn die neuen Kolleginnen, ich glaube, du hattest da in der ersten Folge erzählt, dass du denn die erste Einstellung mit über die Open-Source-Geschichte gemacht hast, wenn ich es nicht im Kopf habe. Da war jemand, der hat ein bisschen Code committed für Importer und sowas. Ist es immer noch so, dass du aus der Community rekrutierst oder kriegst du mittlerweile schon so viel Bewerbungen, weil Parkett so eine Sichtbarkeit hat, wenn du eine Stelle auf LinkedIn oder im Podcast erwähnst, dann gibt es 50 Bewerbungen. Wie läuft sowas ab?
Also wir kriegen, ich würde sagen, also je nach Stelle, ne, aber zumindest im Tech-Bereich kann ich mich sehr glücklich schätzen, was unsere Bewerber betrifft. Da bekommen wir viel oder das heißt viel. Wir bekommen genug Bewerber, dass wir talentierte Leute da finden. Und man muss schon sagen, dass dieses ganze Open-Startup-Thema und dass ich das so transparent teile, das trägt auf jeden Fall gut dazu bei, dass sich Leute bewerben. Also die meisten Bewerber sind entweder Parkett-Nutzer oder Leute, die mir folgen oder beides. Die meisten, die so irgendwie ins Team dazugestoßen sind. Und die kristallisieren sich halt auch raus über den anderen Bewerbern, weil die viel mehr wissen. Die kennen das Produkt schon, die wissen, wo es hingeht, die kennen die Probleme, die kommen rein und sagen, guck mal, hier kann ich helfen. Und ich sage, ja klar, wann kannst du anfangen? So, das geht dann zack, zack. Das ist ganz cool. Aber das geht nicht für jede Position. Im Marketing habe ich es schwerer. Content haben wir jetzt lange gesucht. Deswegen, ja, es liegt halt daran, dass ich so diesen Tech-Fokus habe und da auch viel drüber spreche, dass ich da auch die Stärke habe oder das Glück habe, da viel gute Leute zu finden. in anderen Bereichen.
Und ihr seid aber noch komplett remote aktuell. Du arbeitest von zu Hause und das Team ist in Deutschland, in Europa verteilt jetzt aktuell?
Genau, die meisten in Deutschland. Es gibt, glaube ich, nur ein oder ja, ein außerhalb, zwei außerhalb, aber alle in Deutschland. Oder sagen wir so, gemeldet sind alle in Deutschland. Ob die wo sonst ihre Zeit verbringen, das weiß ich nicht. Das ist nicht meine Sache, aber ja, alle Homeoffice.
Das heißt, in eurem Slack-Channel wird dann Deutsch gesprochen?
Da wird Deutsch gesprochen. Wir dokumentieren alles auf Englisch für den Fall, dass wir internationalisieren, also Produktteam und so weiter. Ist deswegen alle unsere Dokumentation Englisch. Aber im Slack-Channel wird aktuell Deutsch gesprochen, weil wir requiren auch, dass jeder, der dazukommt, Deutsch spricht, weil alle unsere Kunden Deutsch sprechen. Unser Produkt ist komplett Deutsch. Die Zielgruppe ist Deutsch. Alles ist Deutsch. Und wir wollen, dass jeder Mitarbeiter mit Kunden reden kann. Und solange wir nicht kundenmäßig internationalisieren wir das Team auch nicht.
Hast du dann auch eine Support-Rotation für die Techniker, sodass die nah am Produkt dran sind? Also jeder macht einmal die Woche Support, um die Probleme zu sehen, die es dann in der Welt gibt da?
Die Devs müssen mit Support machen, genau wie, also alle machen mit Support. Wir haben natürlich cool. Eine Main-Person, die das macht und dann so ein paar Helferlein und dann der Rest drumherum ist mal sporadisch dabei. Aber jeder wird mal zu einem Support-Ticket assigned, aber das ist nicht random oder so, sondern das ist dann schon, wenn es deren Topic betrifft oder irgendwas, wo sie sich gut auskennen oder wenn jemand Hilfe braucht. Oder jetzt war der Kollege aus dem Support im Urlaub und dann hat das ganze Team damit geholfen, das zu stemmen. Also es kriegen schon alle mit. Alle müssen nah dran sein, alle müssen in der Lage sein, das hinzukriegen. Und dann auch so, wir haben ja diesen Beta-Circle, da reden die Entwickler dann direkt mit den Usern und debuggen zusammen. Wir haben auch User-Interviews, wo wir User einladen und sagen, hey komm, benutz mal dieses neue Produkt hier in Beta und die Entwickler gucken zu, um zu schauen, wo es hängt und so weiter. Also das ist mir sehr wichtig und das wird auch gut gelebt, dass die Entwickler vor allem den Pain der User spüren. Und der Friday Fireside, also der Livestream, den wir freitags machen, ist ja auch so eine Sache dafür, wo ich mich aussetze quasi allem, was User sagen im Chat oder in der Community und ich jede Frage beantworte und da spüre ich es auch, weil ich bin ja auch nicht mehr so im Support. Das ist meine Art, nah an den Usern zu bleiben und die Stimmung mitzukriegen.
Und wenn ihr jetzt komplett remote arbeitet, habt ihr euch auch schon mal zu einer Workation irgendwo getroffen oder zu einem Offsite? Wie organisierst du das?
Genau, das war 2023 das erste Mal. Im Sommer waren wir in Hamburg, haben das ganze Team in Hamburg versammelt und im November sind wir nach Malle alle zusammen. Und dadurch, dass man halt kein Büro bezahlt, finde ich das dann mehr als fair zu sagen, okay, einmal im Jahr trifft man sich an einem schönen Ort alle zusammen, eine Woche, arbeitet dort zusammen, lernt sich besser kennen. Und da gab es Leute, ich meine, ich arbeite mit denen 3 Jahre, die habe ich dort das erste Mal gesehen. Und als sie dann plötzlich alle in einem Raum waren, war ich ziemlich geschockt. Ich musste dann quasi Welcome-Ansage machen, sozusagen, das kleine Intro. Da ist mir kurz Kloß stecken geblieben, weil ich einfach nicht auf dem Schirm hatte, wie viele Leute das sind. Mhm. Dass da plötzlich der ganze Raum voll ist. Aber das war mega cool, wirklich. Und die 3 Neuen, die ich erwähnt hatte, die 3 neuen Devs, die da eingestellt wurden, das war ihr erster Tag oder ihre erste Woche war dann dort auf Malle. Also es war extrem gutes Onboarding und Kennenlernen. Und das werden wir hoffentlich jedes Jahr beibehalten können. Ja, wenn wir es uns leisten können, dann machen wir das jedes Jahr. Im Halbjahr, also im Sommer, irgendwo in Deutschland. Wahrscheinlich dieses Jahr Berlin und im Winter dann irgendwo hin, wo wir was zusammen machen können. Entweder was Warmes, aber ich kann mir auch mal was im Schnee vorstellen. Mal gucken.
Aber es ist schon so, dass du sagst, es ist auf jeden Fall essentiell und wichtig, wenn man remote arbeitet, dass man sowas hat.
Also meine Einschätzung, ja, das wird sicherlich auch ohne funktionieren, aber ich glaube, die meisten erfolgreichen Remote-Teams treffen sich mal. Und selbst wenn das nur ein Goodie ist für die Mitarbeiter, ein Dankeschön, das ist ja eine tolle Zeit dann da. Aber ich weiß selber, ich habe ja bei Stripe auch remote gearbeitet, wenn du die Leute auch nur einmal triffst, nur ein Abendessen irgendwo, du weißt ganz anders, wie die Person tickt. Du kannst, wenn die Person dann mit dir schreibt in Slack oder so, viel besser interpretieren, was sie meint, wenn sie mal einen Scherz macht oder wenn irgendwas ironisch ist und so, weil man die Person einfach besser kennt. Man muss nur einmal mit der Person gesprochen haben, sehen, wie die Mimik ist und wie sie interagiert und so weiter. Und dann läuft es schon besser. Also von dem her glaube ich, das ist sehr, sehr gut. Es mag nicht für jeden sowas sein, das weiß ich nicht. Aber von allem, was ich mitbekommen habe, unser Team hat das wirklich sehr genossen. Und ich werde es auch aufrechterhalten, ja. Ich bin überzeugt davon, das Gegenteil bewiesen werden, so rum.
Aber ihr habt dann auch schon normal gearbeitet und nicht nur Freizeitaktivitäten gemacht.
Wir haben das mehr so als Hackathon genommen und wir haben da Parkett Wrapped haben wir da umgesetzt zumindest den Großteil. Parkett Wrapped war unsere Jahreszusammenfassungsding, da kommen wir später, glaube ich, noch dazu. Ja. Das haben wir dort gestartet, ja, alle zusammen.
Naja, ist für so ein Feature wahrscheinlich, wo du eh mehr Hände brauchst wie nur einen, macht es dann auf jeden Fall Sinn, sowas in so einer Hackathon-Form zu machen.
Ja.
Finde ich eine gute Idee. Also ich hatte jetzt auch einige Gäste, jetzt zuletzt den Benjamin von Bilateral Stimulation, auch Berliner, einen SaaS mit Therapeuten für EMDR, auch interessant, die haben sich 2 Monate in Portugal in einem Hackerhaus eingeschlossen, um die erste Version zu bauen. Ich glaube, das kann schon super helfen, dass du so für dedizierte Features auch sowas machst, also Hackathons oder ja. On-Sites.
Denke ich auch. Also der Vibe ist schon nochmal anders und die Teams, also zum Beispiel 3 oder 4 von uns sitzen in Berlin, die treffen sich auch regelmäßig. Und ich ab und zu hier mit denen, die in Hamburg sitzen und so. Also man guckt es schon und wenn man dann mal einen Tag zusammenarbeitet, dann ist es auch extrem produktiv, ja, das und macht Spaß. Von dem her auf jeden Fall. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann hätte jeder irgendwo sein Häuschen und wohnt, wo er will und teleportiert sich ins Office, wenn er Bock hat oder an einem Tag die Woche oder so. Das wäre auch cool. Aber ich sehe das nicht als Pflicht, sondern als gesunde Mischung. Und die Möglichkeit, in einem Raum zu arbeiten, ist auch nochmal mega, mega cool. Vor allem, wenn man den Ausgleich hat von ich konzentriere mich allein zu Hause oder ich arbeite und kollaboriere mit den anderen zusammen. Das hat beides extreme Vorteile.
Ja, glaube ich auch. Also hast du eine gute Mischung auf jeden Fall und spielt wahrscheinlich jetzt auch eine große Rolle beim Recruiting für die Leute, die sich bei dir bewerben, dass die von überall aus arbeiten können, oder? Ist das so ein Feedback, was du bist? Ja, gerade in der Presse immer wieder, jetzt sei es SAP oder amerikanische große Firmen, Tech-Konzerne, die sagen, hey, ihr müsst 3 Tage die Woche ins Büro kommen oder sowas. Ist das so ein Feedback, was du auch bekommst, dass das eine große Rolle spielt für die Leute?
Also man muss schon sagen, dass Remote sicherlich ein Faktor ist, warum sich Leute bewerben. Einer der Faktoren oder ein Benefit, den wir liefern können, im Gegensatz jetzt zu Riesenfirmen. Wir haben ja Leute, die von AWS kommen, die von Stripe kommen, von Shopify und so. Das sind Riesenfirmen, mit denen können wir eigentlich nicht competen, was Ruf oder Gehälter betrifft oder sowas. Aber bei uns hat man auf jeden Fall sehr viel mehr direkten Impact. Ne? Man baut heute was oder man kriegt User-Feedback, man baut es heute und morgen ist es live. So das, und das bei hunderttausenden Usern. Also das ist schon ein sehr cooler Feedback-Loop und macht Spaß, so zu arbeiten. Aber natürlich haben wir ein paar Benefits, die großen halt dann nicht liefern. Und dazu gehört zum Beispiel die Flexibilität und das Remote-Arbeiten. Dafür braucht man natürlich die richtigen Leute mit Eigenverantwortung, die trotzdem Gas geben. Aber bei uns wird keine Frage gestellt, wenn bei jemand die Tochter krank ist, das Kind krank ist und er deswegen vormittags nicht arbeiten kann, weil er auf sie aufpassen muss und er holt es dann abends nach oder an einem anderen Tag, da wird überhaupt keine Frage gestellt. Er sagt das einfach, das ist jetzt so und Punkt, das passt auch. Und das mag ich sehr in meinem Leben und ich finde es schön, dass ich das den Mitarbeitern auch bieten kann und ich weiß, dass es da auch geschätzt wird. Bei einer anderen war das so, sie hat bisher keinen Hund gehabt, weil sie immer in ein Büro musste. Und jetzt sieht es halt anders aus. Ja, jetzt hätte sie die Möglichkeit oder hat die Möglichkeit. Bei anderen ist es Flexibilität mit der Familie, die das ermöglicht. Und bei anderen, einer hat mir mal gesagt, er will einfach nur surfen und programmieren. Und dann habe ich gesagt, ja, das kannst du bei uns machen. Surfen und programmieren, wenn du es machen willst. So. Und das finde ich schön, ja, dass man den Lifestyle den Leuten ermöglicht, den sie möchten. Natürlich erwarten wir auch was zurück. Ja. Wir erwarten auch, dass bei uns entsprechend was vorwärts geht. Und wenn was down ist, dann sind die Leute am Laptop. Dann ist mir egal, ob sie in Unterhose oder in Badehose da sitzen, aber dann muss das Ding wieder live gehen. Aber das haben die Leute in der eigenen Hand. Ne? Je stabiler wir alles bauen, desto weniger kommt sowas vor. Und ich muss sagen, das kommt auch mittlerweile sehr, sehr selten vor im Vergleich zu den Zeiten, wo ich das noch alleine gemacht
habe. Ob das korreliert damit, dass du nicht mehr so viel programmierst?
Korrekt, auf jeden Fall. Ich bin einer, der will ausliefern. Und ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwo so beschrieben, dass es wie so ein, Ich sehe das wie so ein Tannenbaum. Nach oben sind so die Features und ich will immer mehr. Ich will das Ding groß machen. Aber ich brauche jetzt Leute, die Basis breit machen, die das stabil machen, dass das auch hält. Und das meine ich nicht jetzt, sondern das habe ich damals gesagt. Das war vor 2 Jahren. Und das Team macht genau das. Ja, die sind da auf jeden Fall ein ganzes Stück. Also ich sag mal so, meine Pull Requests werden konstant rejected, dass ich da mehr Qualität reinstecken muss. Und das ist gut so.
Du hast jetzt gerade eben kurz ein bisschen Wachstum angesprochen. Wie sieht es denn da aus an der Stelle? Wie groß ist denn Parkett heute geworden, was so User betrifft, zahlende User? Und was kannst du darüber erzählen?
Ja, also eine Metrik, ich bin ein bisschen sparsamer geworden mit den ganz konkreten Details. Aber was ich gerne teilen kann, ist, dass wir unser Jahresziel letztes Jahr erreicht haben von 11.000, 12.000 zahlende Nutzern, da sind wir jetzt ungefähr. Und wenn man das, also wenn man so eine Milchmädchenrechnung macht, wird ungefähr 10 Euro pro Monat, das sind 1,2 Millionen im Jahr. Da sind wir aber noch nicht bei 1,2 Millionen, einfach weil es gibt Discounts, wir haben Leute auf einem alten Plan, also die zahlen weniger. Wenn man ein Jahresabo hat, zahlt man ein bisschen weniger. Deswegen, da sind wir noch nicht ganz, aber das ist so die Hausnummer, bei der wir uns...
Okay, das ist ja auch schon ein ordentliches Wachstum jetzt, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Was waren so die Kniffe, die das meiste Wachstum gebracht haben, Parkett? Also User und Zahlen-User?
Ja, ich weiß nicht genau, ob wir es genauso attributen können. Wir arbeiten halt dann ganz viel konstant. Wir messen unseren Funnel und wir arbeiten halt konstant an den verschiedenen Metriken, die dafür wichtig sind. Ja, also zum einen Top-Funnel, das heißt Traffic auf die Seite kriegen. Da haben wir verschiedene Long-Term-Strategien und die funktionieren auch. Aber es dauert halt, es war ein Investment, aber die funktionieren sehr gut. Ne? Das ist SEO, das ist YouTube, das ist Social Media, das ist auch meine Arbeit nach außen. Jetzt nicht unbedingt hier im Podcast. Hier bin ich jetzt nicht, um Parkett-User zu akquirieren, sondern um mit Gründern zu sprechen, aber oder übers Gründen. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Formate, in denen ich bin, eher die finanzorientierten Formate, wo auch das zur User Acquisition gehört. Aber genau, da machen wir fleißig weiter und wir haben natürlich so ein bisschen Geschichten ins Produkt auch eingebaut, sowas wie Parkett Wrapped und so. Das sind also produktbasierte Marketingaktionen, die natürlich sehr helfen. Das sind die Top-Funnel-Geschichten, also Traffic auf der Seite ist generell sehr stark und wächst auch fleißig. Und dann geht es darum, das zu konverten, ne? Die Leute irgendwie in die Registrierung zu kriegen, das mal auszuprobieren, zu ihrem ersten Dashboard zu bekommen und dann zu gucken, bleiben sie dran, lohnt sich das für die, hilft es ihnen. Irgendwann kann man da gucken, ob man sie ins Paid-Abo kriegt und dann müssen wir da den Mehrwert liefern, damit sie dabei bleiben. Und wenn sie dann wieder churnen, dann versuchen wir rauszufinden, wieso. Und auch da arbeiten wir sehr intensiv dran, immer wenn der Churn irgendwie hochgeht. Wir versuchen rauszufinden, warum, was ist es, können wir es adressieren, ist was Technisches, Produktmäßiges und so weiter und so weiter. Ne? Und das machen wir konstant. All diese Ecken am Funnel versuchen wir zu optimieren, versuchen wir besser zu machen. Alles, was wir bauen, diese großen Initiativen und so, die meisten zielen darauf ab, irgendwas da zu optimieren. Und ich glaube, das sind einfach so viele kleine Dinge, die halt compounden. Deswegen, ich kann es nicht so adressieren, das war das eine Ding oder das war das eine Ding. Ich glaube, das ist einfach, wie wir arbeiten, ein Schritt nach dem anderen. Und wenn man dann so zurückblickt, sieht es wie ein sehr großes Wachstum aus. Aber wir gucken halt immer nur auf 4 Wochen, die ganze Zeit nur auf 4 Wochen und versuchen da zu optimieren, wie es geht. Und das ist natürlich schön zu sehen, dass wenn man dann zurückblickt, dass man dann so den Berg sieht, den man erklommen hat. Aber wir sehen auch noch den Berg, der vor uns liegt. Das ist schon noch eine Reise.
Ja, das glaube ich. Also ihr habt ja jetzt auch die letzten 2 Wochen gab es ein paar coole Features, die jetzt auch, hast du glaube ich auf Twitter auch ein paar Kunden retweetet und so. Das Thema X-Ray, Steuerdashboard waren glaube ich 2 große Features. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen, wie lange man an sowas baut? Also gerade das X-Ray finde ich ja schon eine spannende Sache. Ist wahrscheinlich aber auch schon länger in der Mache gewesen, oder?
Geht so. Also X-Ray an sich, die technische Basis dafür hatten wir schon länger. Das Problem waren eher die Daten. Das ist teuer, ja. Also man muss ja die vollen Breakdowns der ETFs haben. Das heißt, wenn du den MSCI World hast, dann brauchst du da die 3600 Assets, die da drin liegen. Und dann von all diesen Assets brauchst du wiederum die Daten, okay, in welchem Land sind sie, in welcher Branche sind die und lalala. Und dann zu welchen Anteilen und das auch regelmäßig geupdatet. Also die Daten sind die größere Challenge als das Technische.
Okay.
Und da haben wir halt zum einen investiert in Datenquellen, aber zum anderen auch in Personen, um manuell zu pflegen, was zu pflegen ist. Und ich bin immer ein Fan, erst manuell machen und dann automatisieren. Und da weiß ich, dass ich im Team da manchmal ein bisschen pushy bin, was das betrifft, aber da sage ich, warum warten wir so lang, pflegt die Dinger und selbst wenn ich am Wochenende hinsetze, gib mir die Top 1000 Holdings und wir fliegen die von oben nach unten runter, ist mir gerade egal, Hauptsache wir können das Ding rausschippen, aber wir haben da eine gute Lösung mittlerweile gefunden, es ist auch nicht perfekt, ne? Also wir haben ja, weiß nicht genau, 400.000 Assets oder so mittlerweile in Parkett und manche davon werden nur von einem User gehalten in einem Portfolio von hunderttausenden Portfolios. Dementsprechend ist da müssen wir diesen Breakdown noch nicht liefern. Man muss halt immer so 80-20 gucken, ja, was lohnt sich da zu holen und was nicht und was ist super exotisch. Aber ja, also die Datenbasis, das war schlimmer. Und dann war es technisch eigentlich relativ zügig umgesetzt von einem der neuen Kollegen, der das so, ich sag mal, ich sag jetzt einfach mal, nebenher gemacht hat. Das war nicht unser Hauptfokus. Ja. Unser Hauptfokus war ein anderes großes Projekt und er hat es so nebenher gemacht. Die flexiblen Zeiträume, die haben wir Ende letzten Jahres gemacht im Rahmen von Wrapped. Dafür haben wir es auch gebraucht. Und dann waren die jetzt in Beta 2 Monate, und weil da haben sich noch einige Probleme rauskristallisiert in der Beta und die haben wir gelöst und dann kam das am gleichen Tag. Und das andere, das du genannt hast, war das Steuerdashboard. Genau, das war ein kleines Nebenprojekt von mir. Hat auch mit einem Marketing-Ding zu tun, aber auch ein bisschen so mit USP, weil das einfach Dinge sind, die nur wir ausrechnen können, weil wir halt transaktionsbasiert rechnen und die meisten anderen Tools nicht. Und das waren halt einfach Sachen, wo wir gesagt haben, okay, wir können so detaillierte Analysen liefern, das können keine anderen, wir sollten das auch machen. Ja, statt nur das zu liefern, was bisschen oberflächlich ist. Wir haben eine viel tiefere Datenbasis und das sollten wir unseren Nutzern auch zeigen und den Mehrwert dadurch auch geben. Und dazu gehört zum Beispiel das Steuerdashboard.
Bei einem Feature bin ich noch auf der Watchlist oder vielleicht habe ich es auch damals eingetragen. Ich weiß es gar nicht mehr, müsste ich jetzt mal nachschauen. Einmal das Thema Autosync. Jetzt, da warten die Leute ja auch schon lange drauf. Kannst du da mal ein Update geben? Ist das eine komplizierte Sache? Warum ist so kompliziert und wann kommt es denn?
Ach, das ist eine sehr komplizierte Sache. Ich kann auch nicht genau sagen, wann es kommt. Das ist eine komplizierte Sache, zum einen technisch einfach, weil wir Transaktionsdaten wollen. Wir wollen nicht, also wir synchronisieren nicht den, du hast 5.000 Euro Apple. Das synchronisieren wir nicht, sondern wir synchronisieren jeden Kauf, jede Dividende, jeden Verkauf, um diese detaillierten Analysen zu machen. Dafür gibt es aber keine Schnittstellen. Und das heißt, wir müssen da ein bisschen drumherum arbeiten. Das ist zum einen technisch aufwendig. Zum anderen müssen wir dadurch bei uns sehr viel mehr supporten, als wir heute supporten. Zum einen diese ganzen Spin-Offs und Merger und das ganze Zeug, was User Stand heute manuell machen, das müssen wir alles automatisieren. Das ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Da sind wir dran. Und dann das Regulatorische davon. Da sind wir in Kontakt mit Kanzleien, BaFin und so weiter. Was darf man nicht? In welchem Rahmen darf man das und so weiter? Das sind alles komplizierte Sachen und aufwendige Sachen. Er wird kommen, 100%. Es ist super wichtig. Und ich glaube, er wird auch, also ich lehne mich da ein bisschen aus dem Fenster, aber ich bin der Meinung, er wird der Beste in der Industrie in Deutschland sein. Sowohl was Datenqualität betrifft, als auch Geschwindigkeit und Stabilität. Ich weiß, dass ich mich damit sehr aus dem Fenster lehne, aber das ist unser Anspruch auch, das zu liefern, was ich gerade gesagt habe. Und das werden wir auch nicht half-baked liefern. Also das muss anständig laufen. Und das Ziel ist, dass wenn User das benutzen, dass da ein Wow-Effekt da ist und nicht, oh, hier hat die Hälfte nicht geklappt oder, oh, das funktioniert nicht. Die Cases wird es hier und da geben, bin ich mir sicher. Aber der Anspruch ist, dass wir hier Top-Qualität abliefern. Und das ist einfach sehr viel Aufwand, ja. Mhm.
Kann ich mir vorstellen. Also es steckt ja auch einiges dahinter. Aber ich glaube, es ist einfach auch super bequem, gerade wenn man viele Trades macht oder sowas, dass man sowas hat und dann kann man es auch voll nachvollziehen.
Also ich kann dir definitiv sagen, ich habe mein Depot, mein Trade Republic Depot mit unserem Autosync im internen Testing schon synchronisiert, schon oft, fast jeden Tag. Und es ist Magic. Also es kommt alles rein, Verrechnungskonto, Dividenden, Steuern, das ist halt das Ding. Dann hast du in das, was du jetzt pflegst, dass du 3 Jahre Historie in 10 Sekunden. So, das ist absolut Magic. Das ist richtig geil.
Aber du musst immer noch dir diesen Webpin eingeben für Trade Republic Synchronisierung dann jedes Mal oder kann man das, haben die mittlerweile eine OAuth-Schnittstelle oder irgendwas, worüber du das machen kannst?
Ja, da gibt es keine Schnittstellen. Das musst du jedes Mal machen, aber ich würde behaupten, im Vergleich zu dem, was du heute machen musst zur Pflege, ist das ein kleiner Preis.
Ja, das stimmt schon. Also mir fällt es nur auf, ich nutze Money Money eben für ganz viele Sachen, Banking, Depot und da habe ich auch Trade Republic drin und das ist eigentlich das einzige Konto, wo ich bei jeder Synchronisierung was eingeben muss und so, da denke ich mir so, naja, für eine Neobank könnte das doch auch irgendwie anders funktionieren, zumindest mal, keine Ahnung, mir das Device merken, ein Fingerprint, das wenigstens mal eine Woche nicht fragt oder so. Das
ja, ist so da ein bin ich, was. Also ich bin kein Experte, was die Regulatorik betrifft, deswegen ich will da keinen Scheiß erzählen. Ich meine, Trade Republic wird jetzt, dadurch, dass sie jetzt eine Bank werden und so, werden sie verpflichtet, da sowas zu liefern, aber natürlich wahrscheinlich mit einem Zeitraum, wo sie das umsetzen, mit PSD2 und FinTS und was nicht alles. Aber man muss ja auch sagen, die Banken haben ja jetzt auch nicht wirklich ein Interesse daran. Die werden dazu gezwungen, das zu tun. Aber Interesse, die Daten rauszugeben, haben sie natürlich nicht. Ne? Aber man muss halt sagen, das sind Daten, die die User halt in anderen Tools wollen. Und deswegen sollten sie sich da auch nicht. Also ich persönlich glaube, es wäre ein USP für eine Bank, wenn sie da ein anständiges OAuth-Interface liefern würden. Völlig egal, was die Regulatorik sagt. Wenn sie einfach sagen, hey Leute, baut geile Tools und integriert mit unserer Bank. Und alle Tools würden diese Bank promoten. Also ich glaube, das wäre ein USP, wenn das mal eine Bank machen würde.
Ja, also ist ja auch bequem dann und sicher. Das hat er auch schon, ist ja schön für die User.
Komm, wir gründen eine.
Eine Bank, die sowas hat.
Marc Schwind.
Mal geschwind. Die Schwabe Bank. Ja.
Aus Hamburg.
Ja. Du hast ja auch immer noch bei Parkett ein Public Feature Voting. Jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ist es komplett public oder muss ich Parkett User sein? Ich hatte hier oft eine Diskussion auf LinkedIn ein bisschen mit einem anderen Gründer, dem Sebastian, der Habit Kit macht. Und er sagt so, er möchte das eigentlich nicht public haben, weil er ist quasi das große Tool und viele schauen sich dann ab, was seine Kunden wollen und bauen es vielleicht sogar schneller, wie er selber das liefern kann. Was ist dein Take zum Thema Public Feature Board?
Also ich glaube, man wird es nicht komplett verhindern können. Es ist nicht public im Sinne von, du kannst da drauf ohne Account, aber einen Account zu erstellen dauert 2 Sekunden. Deswegen, das ist nicht das Problem. Also ich würde schon public nennen. Und natürlich sind alle unsere Konkurrenten und Co. registriert bei Parkett und nehmen das sehr genau unter die Lupe. Verhindern wird man das nicht können am Ende des Tages, dass die Leute das anschauen. Wenn sie es schauen wollen, dann können sie es anschauen. Im B2B-Markt geht es ja genauso und dort geht es mit, da gibst du dich aus als jemand, der das Produkt kaufen will und machst ganze Sales Calls mit und so. Deswegen, ich glaube nicht, dass du das großartig verhindern kannst. Noch viel wichtiger, ich bin ja generell jemand, der relativ transparent ist und ich bin mittlerweile der Meinung, man muss jetzt nicht alles verschenken. Also es gibt Infos, mit denen ich jetzt nicht mehr so public bin oder offen bin, aber Feature Voting und solche Sachen, ich muss ja competen können, indem ich das Zeug schneller umsetze, besser umsetze und so weiter. Also wenn jetzt jemand anders kommt und diese Liste sieht und sagt, er setzt es schneller um, was haben wir dann denn die letzten 3 Jahre gemacht? Also wir müssen, ich glaube, wir sind schneller und es passt auch besser und so weiter, dass wir das umsetzen. Wenn andere das umsetzen und das ist Grund genug, dass Leute wechseln. Ja, ich weiß auch nicht. Also das muss schon dann ein Riesenfeature sein, dass das der Wechselgrund ist. Deswegen, das allein kann nicht der Grund sein, warum jemand wechselt oder so. Und dass die Leute sich das bei uns kopieren oder sich das abschauen, das passiert ja sowieso. Ob wir es bauen und sie bauen es danach oder ob sie es da sehen und dann vorher bauen. Und das Ding ist ja, diese Features, die da gewünscht werden, das sind ja keine Eingebungen, auf die sonst niemand kommt. Tausende Leute haben die Idee. Das wird denen auch vorgeschlagen. So, das ist nichts, was man geheim halten muss in meinen Augen. Das, was wir uns überlegen, das, was wir glauben, wie wir das bauen oder unsere Ansicht oder Vision oder sowas, das ist das, die eigentliche Magic, die wir nicht public machen, die man dann erst sieht, wenn wir es gebaut haben. Und dazu gehört ja Parkett an sich. Das war das erste Tool dieser Art in Deutschland, dass das ganze Zeug automatisiert hat, PDFs rein und das ganze Dashboard ist da. Das erste Portfolio-Tracking-Tool so in der Art. Und jetzt gibt's davon 20 oder so.
Ja, also in Deutschland? 20 Stück?
Ach, einige. Und es sind auch schon wieder welche pleite gegangen seitdem. Also ich kann dir eine Riesenliste geben an Leuten. Und da sieht man auch schon den Einfluss hier und da. Ist okay, ja. Ich nehme das als Kompliment. Wir haben was Gutes geschaffen und da wiederum glaube ich, dass die Transparenz dann teilweise vielleicht ein bisschen zu viele Leute motiviert hat auch. Es gibt auch Leute, die schreiben das genauso öffentlich. Ja, wir wollten mit Parkett konkurrieren oder wir wollen mit Parkett konkurrieren, sehen das und das. Aber es wird nicht wirklich gesagt, was der Mehrwert ist, sondern einfach, wir wollen ein Stück vom Kuchen. Habe ich auf Twitter ab und zu gelesen von Gründern. Ist ja okay. Kann man drüber denken, was man will. Mein Fokus sind unsere User. Ich gucke da drauf. Was brauchen die? Was wollen die? Und da wollen wir delivern und da wollen wir schnell delivern. Drumherum passieren auch Sachen, die nehmen wir aus dem Augenwinkel wahr oder manchmal gucken wir auch genauer drauf. Aber der Hauptfokus sind unsere User. Und da müssen wir auch nicht verstecken, was die wollen. Das wird den anderen auch gesagt.
Hier über den Elephant in the Room müssen wir ja schon noch 2, 3 Sätze jetzt verlieren. Und zwar mit dem Thomas von Finanzfluss hast du ja auch ein paar Aufnahmen schon gemacht und ja, auch eine Kooperation gehabt oder hast du sie noch? Ich weiß nicht genau, wie der Stand ist. Und jetzt gibt's da auch ein Wettbewerbstool. Hast du das gewusst? Wie siehst du das heute? Wie ist eure Zusammenarbeit?
Das Nilpferd im Raum.
Nilpferd.
Wir waren ein Tool, das Finanzfluss genutzt hat, sehr intensiv natürlich. Und so wie es aussieht, also ich kenne da die Interna nicht. Deswegen alles Spekulation und muss oder will auch nicht zu sehr da ins Detail gehen. Aber im Endeffekt ist eine Media Company oder großer YouTube-Kanal und so weiter, die vor allem ihr Geld mit Affiliate und Werbung bisher verdient haben. Und so wie es aussieht, möchten sie in die SaaS-Richtung gehen. Haben gesehen, dass es ein profitables Business sein kann. Gibt ja schon 3 große Player und so weiter und wollen im Markt mitmischen und haben jetzt, so wie es, wenn ich das richtig sehe, eine White-Label-Lösung genommen, die erstmal quasi das eigene Branding drüber und die online gestellt. Ob sie im Endeffekt was Eigenes noch entwickeln oder so, weiß ich nicht. Ich glaube, da wurde auch das Team gut aufgestockt, so von den Announcements her. Von dem her, ja. Also ich persönlich finde es natürlich schade, also Spaß machen tut es nicht als Gründer natürlich, sowas. Aber ich kann das aus deren Perspektive auch nachvollziehen, ja, so an sich. Also von dem her, von meiner Seite ist da jetzt nicht irgendwie böses Blut oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich sehe das mehr so als, das ist halt so, das ist Business und ich muss in der Lage sein, mit meinem Team zusammen da zu competen. Und es gibt Vorteile, die Finanzfluss hat uns gegenüber, Reach vor allem, ja, und es gibt Vorteile, die wir haben. Und da sehe ich vor allem Tech, wo wir stark sein können, schneller sein können. Wir arbeiten auch nicht mit White-Label-Provider, sondern wir können das direkt umsetzen, integriert. Da sind natürlich, oder ich sag mal so, Finanzfluss, dadurch, dass sie aus einer ganz anderen Sphäre kommen und jetzt ins SaaS-Game gehen, da gibt es einfach noch sehr, sehr viele Learnings auch zu machen. Das werden die auch schaffen. Wie gesagt, das ist ein gutes Team, das sind gute Gründer. Aber das ist nicht, es ist nicht so, dass man sagen kann, ich gründe jetzt eine SaaS-Firma und dann läuft das mal. Ja, oder ich mache die ganze Zeit ein komplett anderes Business-Model und jetzt mache ich zusätzlich ein SaaS. Wie viele Firmen kennst du, die ein SaaS haben und eine Media-Company gleichzeitig erfolgreich? Das ist unfassbar selten. Also es ist eine Challenge an sich und dabei wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg. Es ist auch genug Platz für viele Player am Markt. Auch hier wieder. Ich gucke drauf, was brauchen unsere Kunden. Und wenn Kunden zu mir kommen und sagen, hier ist ein neues Produkt und das finden wir aus den und den Gründen besser, sage ich, alles klar, dann lass gucken, was davon wir umsetzen und was nicht. Oder ob es passt oder nicht. Für ein paar wird es auch passender sein. Das ist auch okay. Aber von der Marktperspektive, ja, schade. Ja, ich fände es natürlich cooler, wenn Finanzfluss weiter Parkett nutzt. Aber hey, wenn sie selber was bauen wollen, dann bauen sie was selber. Und das ist okay. Und wir sagen so, let's get it on. So,
das, also
unser Team ist gut motiviert. Das muss ich definitiv sagen. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass es so ein bisschen so das A-Game aus einem rauslockt. Ja, weil man halt wirklich so, okay, jetzt wird's ernster. Jetzt richtig. So, dann, also ich bin auf jeden Fall, das ganze Team, das merkt man schon, da ist schon ein bisschen Feuer seit dem Launch von dem Produkt. Und von dem her finde ich ganz cool eigentlich.
Du hast ja auch ein paar populäre Nutzer von Parkett. Jetzt habe ich gesehen, eins habe ich dir, glaube ich, mal geschickt. Das ist einmal der Streamer Papa Platte, der hier bei Joko und Klaas war. Der hatte mal in einem Stream sein Parkett-Portfolio geteilt, war auch ein 7-stelliges Portfolio. Da habe ich dann auch Kommentare gesehen, hier, der verschiebt es ja hier. Die Optik passt ja nicht für die Portfoliogröße. Du hast, glaube ich, auch mal von Bushido, hat es, glaube ich, auch mal geteilt, ein Screenshot oder sowas. Mhm. Kennst du noch andere populäre Nutzer? Ist das was, womit ihr arbeiten könnt, dann also Stichwort Influencer-Marketing, wenn die schon hergehen und ihr Portfolio öffentlich teilen, sage ich mal?
Oh, da bin ich nicht so hinterher, muss ich sagen. Also die Leute, manchmal teilen sie gar kein Portfolio. Also zum Beispiel das mit Bushido, wir haben das nur mitgekriegt, weil, also jemand hat mir den Screenshot geschickt, er hat eine Story gepostet, glaube ich. Ich folge ihm ja auch nicht oder irgendwas. Ja, er hat eine Story gepostet und da drin war ein Screenshot und ich will nicht lügen, das ist nur, was ich da gesehen habe. Es war eine E-Mail von einem Portfolio-Summary von dem Portfolio seines Sohnes, glaube ich.
Oh.
Ja, also er hat für seinen Sohn angelegt oder sowas. Und diese E-Mail, das Design dieser E-Mail, das ist mir natürlich sofort ins Auge gesprungen, weil ich weiß, das sind unsere Portfolio-Summaries. Und dann habe ich diese Story natürlich gescreenshottet und oder jemand hat es im Team geteilt oder ich weiß nicht mehr genau. Und haben gesagt, Kai, guck mal, Bushido nutzt es und so. Und dann habe ich es einfach getweetet. Ansonsten kann man das nicht nutzen. Also ich werde jetzt nicht zu Bushido gehen und fragen, ob er Bock. Wir sind ja irgendein Tool in seinem Leben. Ja. Und bei Papa Platte sehe ich das genauso. Der hat ja ganz andere Sachen zu tun. Und normal, also ich freue mich immer und das Maximale, was ich mache, ich auf meinem persönlichen Twitter-Kanal teile das vielleicht oder so. Oder wenn die es auf Social Media teilen, dann können wir das ja auch teilen. So, dafür ist ja Social Media da. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das deswegen auf die Landingpage packe, irgendwie Tool des Bushido für sein Vermögen verwendet oder irgendwie sowas. Ja. Das machen wir nicht, sondern ich freue mich natürlich und fühle mich geehrt, wenn bekannte Leute das benutzen. Aber da müssen wir auch keinen Riesenfass deswegen aufmachen. Ja. Wir erwähnen es dann vielleicht mal hier und da auf Social Media. Aber also wenn es von denen gepostet wird, ja natürlich, nur dann. Und ansonsten kriegen wir es auch nicht mit. Also wir haben ja Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen, ich kann es nicht genau sagen, Portfolios und der Großteil davon, die Daten sind anonym und es ist nicht so, dass wir da irgendwie durchscrollen und gucken, wer bei uns Kunde ist oder sowas, sondern wenn das jemand auf Social Media teilt, kriegen wir es mit. Ich kriege das von Papa Platte, habe ich nur mitbekommen, weil es mir geschickt wurde, weil du es mir geschickt hast oder von Bushido auch nur, weil es mir geschickt wurde und das ist cool, das freut mich sehr und das ehrt das Team, ja, aber ansonsten können wir das nicht verwenden.
Ja, verstehe ich. Ja, okay. Hast du eigentlich Zahlen so zum durchschnittlichen Parkettnutzer? Also was ist so, siehst du jetzt, machst du es ja auch schon ein paar Jahre, kannst du sehen, dass die, dass das Thema Aktien, ETFs und Sparen, dass das zugenommen hat, jetzt nicht nur usermäßig, sondern auch im Volumen, was die User sparen? Ist das was, was du sehen kannst über die letzten Jahre?
Also Parkett gibt es ja Ende 2019 und was man definitiv sagen kann, dass während Corona alles zugenommen hat und dass es danach aber auch nochmal einen Drop gibt. Also wir haben schon gesehen, dass Leute ihre Accounts gelöscht haben, die sagen, ich habe aufgehört mit investieren, was natürlich schade ist. Ja. Was man aber auch sagen muss, ist, dass also mittlerweile können wir wirklich, glaube ich, repräsentative Aussagen treffen über was so passiert im Markt, weil wir jetzt sehr viele User haben. Aber trotzdem ist, wenn Deutschland Anleger verliert, insgesamt, ja, das war ja jetzt so ein Drop an Anleger in Deutschland, ist ein bisschen runtergegangen, die Zahl, dann wie spiegelt sich das nicht bei uns wieder? Ein paar löschen ihre Accounts, ja, aber insgesamt wachsen wir ja trotzdem noch, weil wir natürlich nicht alle User haben und immer mehr User reinkommen. Deswegen solche Bewegungen, so im Sinne von, ja, die Anlegerbasis ist um 2% gesunken oder so, sowas spiegelt sich bei uns nicht wieder. Aber wir sehen dann immer wieder Gründe oder wir sehen, dass mehr Leute vielleicht ihre Accounts löschen als sonst oder mit eben solchen Gründen, die wir sonst nicht sehen. Ich investiere nicht mehr, habe mich von der Börse zurückgezogen, solche Sachen. Das ist schade, wenn man das sieht. Ansonsten, was wir gesehen haben, als die Zinsen eingeführt wurden, gepusht durch Trade Republic, war natürlich sehr viel mehr Cash. Das haben wir plötzlich gesehen. Ja, wir haben es dann auch direkt supported, dass man Zinsen tracken kann und so. Das heißt, da haben wir sofort gesehen, dass mehr Cashbestand in den Portfolios ist und die Leute Zinsen einnehmen. Das ist auch krass. Wir haben das auch mal ausgerechnet. Wir teilen das ab und zu auf LinkedIn. Ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf. Aber wir sehen natürlich, wie viel Zinszahlungen unsere User insgesamt bekommen. Und dadurch kann man so ein bisschen hochrechnen, wie viel Geld dann zum Beispiel bei Trade Republic oder Scalable und so rumliegt, um diese Zinsen zu überhaupt einzukassieren. Mhm. Und das ist dann schon sehr beeindruckend, ja, wie viel da so aus der Parkett-Community gehalten wird und investiert wird und so.
Cool. Wir haben jetzt gerade kurz vorher über die Mediencompany gesprochen, die SaaS wird. Du kommst aus der SaaS-Ecke und gehst ein Stück weit Richtung mehr Medien. Auf YouTube gibt es ja viel, viel mehr Aktivität wie früher, vermutlich, weil du jetzt mehr Zeit dafür hast. Du machst Friday Fireside, heute ist Freitag. Kannst du ja mal ein bisschen erzählen, was du da so machst und was so der Hintergedanke ist. Manchmal geht es ja 2 Stunden lang. Ja. Und was mir noch sehr gefällt, sind diese Public Roasting oder Roast My Portfolio. Vielleicht, was für eine Rolle spielt das auch im Marketing von Parkett?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also im Endeffekt Marketing, ich denke so drüber nach, dass wenn man Content macht in dem Fall, dann hast du einerseits den Content für deine bestehende Userbasis. Das sind dann so Tipps und Tricks, Tutorials und solche Sachen, ne, für Parkett, fürs Produkt, das man hat. Und der Friday Fireside, oder da komme ich gleich nochmal drauf, aber die anderen Sachen oder wie wir dann drüber nachgedacht haben, ist, dass wir brauchen auch Content, der Leute erreicht, die bisher keine Parkett-Kunden sind. Und was ist denn das, was wir liefern können, was wir delivern können an Content, an Mehrwert, an Entertainment, was auch immer es ist, das Leute erreicht, die bisher noch nicht Parkett-Kunde sind oder die generell vielleicht Interesse hätten oder denen das gegebenenfalls helfen könnte. Mhm. Und das ist dann eben, wenn man generell über Finanzen spricht, und zwar über die gesamte Situation und Portfolios. Und da haben wir gesagt, lass doch mal ein neues Format machen, wo wir über die Gesamtsituation von Personen sprechen. Also nicht nur, das ist mein Portfolio, sondern ich habe so und so viele Kinder, ich verdiene so und so viel, das ist das Haushalteinkommen, das sind meine Ziele bis dahin, hier bin ich aktuell, das ist meine Strategie, mein Job, bla bla bla, das ganze Zeug. Und dann bewerten wir alles von Job, Karriere, Sparrate, Familiensituation oder wie hoch die Kosten sind, Lifestyle und so weiter. Die Ziele sind die realistisch und dann aber auch das Portfolio. Und da habe ich mir Hilfe geholt, der Jonathan Neuscheler von Abilitato, der ja Unternehmen analysiert und Aktienanalysen macht, der geht dann viel krasser ins Detail rein, als ich das eben könnte, in die Unternehmen selber, wenn jemand in Einzelaktien investiert, im Speziellen, aber auch ETFs und guckt, wie da so die Zusammensetzung im Portfolio ist und so. Und dann nehmen wir das unter die Lupe. Das Format heißt Über Geld spricht man nicht und das kommt aktuell jedes Wochenende auf dem Parkett-YouTube-Kanal. Das ist sehr gut und ich alleine mache diese Portfolio-Roasts. Da gucke ich mir aus meiner Perspektive die Portfolios an. Das ist dann nicht so tiefgreifend wie jetzt bei Über Geld spricht man nicht. Aber nichtsdestotrotz, sagen wir mal, Entertainment und interessant. Es ist natürlich immer interessant als Anleger zu sehen, wie andere Leute investieren. Da kann man sich immer entweder eine Scheibe abschneiden oder gucken, okay, was mache ich vielleicht lieber nicht. Das ist interessant. Und jetzt der Friday Fireside, der ist ursprünglich entstanden, weil ich mich zu weit entfernt von den Nutzern gefühlt habe. Ich habe ja 2 Jahre ungefähr, mindestens mal ein Jahr, das alleine gemacht und habe jede E-Mail beantwortet, jeden Chat auf Social Media. Ich habe alles abgekriegt, was die User machen. Aber dann ist das Team gewachsen, die Nutzer sind gewachsen und dadurch wurde halt immer mehr von mir abstrahiert, was auch gut so ist. Das muss so sein in der Firma. Aber ich wollte trotzdem den Vibe der Nutzer spüren. Ich wollte mitkriegen, wenn es Probleme gibt oder wenn sich über irgendwas aufgeregt wird oder wenn irgendwas die ganze Zeit, wenn der Hype da ist oder Momentum oder eben nicht. Ich finde es super wichtig, um Strategie zu definieren und zu wissen, was jetzt wichtig ist, ja, dass man das einfach spürt, wie die Community sich verhält und übers Produkt denkt. Und dann habe ich gedacht, okay, Friday Fireside ist eine tolle Art, kann auch mehr werden, aber vor allem muss ich mich jeden Freitag hinsetzen. Ich nehme mir 2 Stunden Zeit und ich spreche, oder 3 Stunden eher, und ich spreche ich spreche über Parkett, was gibt's Neues, ich zeige ein bisschen Blick hinter die Kulissen, wir reden über den Markt, wir gucken uns Portfolios an, alles, was so interessiert, erstmal gerichtet an bestehende Parkettnutzer, und ich beantworte alle Fragen, die da kommen. Ich bin ganz transparent und selbst wenn sie mich für Sachen fragen, die normalerweise unangenehm sind, so, hey, was trackt ihr denn, habt ihr Google Analytics, Datenschutzgeschichten, Sachen, die, glaube ich, selten jemand live beantworten würde vor allem. Das ist aber für mich ein sehr, sehr guter Frontpage-Test, weil ich sage immer, wenn ich mich nicht hinstellen kann und das in einem Live-Interview rechtfertigen kann, warum wir das machen, dann sollten wir es vielleicht auch nicht machen. Mhm. Und das ist immer eine gute, wirklich, das hält einem so im Zaun, dass ich mich da jeden Freitag hinsetzen muss und mich für alles rechtfertigen muss, was wir machen sozusagen, dass wir da, glaube ich, einfach Entscheidungen treffen mit einem Standard, den kaum jemand anders trifft. Also egal welche Branche. Ich glaube, das ist generell was, so ein Alleinstellungsmerkmal, was auch sehr viel Vertrauen schafft mit den Nutzern. Und das machen wir jetzt aber schon so lang, dass es schon mehr gewachsen ist. Und wir sehen, dass wir ungefähr 20-30% Leute im Friday Fireside haben, die davor nie dabei waren. Also die den Friday Fireside noch nie gesehen haben oder die auch vielleicht Parkett noch gar nicht nutzen. Und ja, das ist mittlerweile auch ein bisschen Entertainment geworden. Ne? Meine Katze ist mittlerweile mit dabei und und wir teasen da ab und zu an, was wir bauen und so. Und es macht mir mega viel Spaß. Ist das genau das erfüllt? Ich spüre den Vibe der User, ich spüre die Fragen, die da gestellt werden und so. Und wir hören auch immer wieder im Customer Support oder sonst wo, dass der Friday Fireside für viele User einfach so ein Bestandteil ist von der Parkett-Experience, ein Ritual am Freitag oder sie gucken es manchmal am Wochenende noch an. Und wir können auch immer wieder hinreferenzieren. Wenn es ein Thema gibt, das gerade groß war, dann kann ich es da adressieren als der Geschäftsführer sozusagen. Hey Leute, passt auf, wir sehen, das ist ein Problem. Ich adressiere das hier jetzt einmal und dann klippen wir das und dann können wir das überall verlinken. Mhm. Dann hat man quasi ein Public Statement von mir, das man verlinken kann im Customer Support oder sonst irgendwo. Von dem her erfüllt er mittlerweile sehr viele Zwecke und ich persönlich liebe es auch, wie der sich entwickelt hat. Wir haben geile Animationen da mittlerweile drin und Musik und also wirklich, also da ist ja jetzt so ein Team dahinter, ne, die dann auch schneiden und so im Nachhinein oder die Vorbereitung für die Agenda und bla bla bla. Das ist, ich finde es richtig geil, wie das mittlerweile läuft. Und für mich, weil du gesagt hast, weil ich mehr Zeit habe, dem ist definitiv nicht so. Aber okay. Der Freitag ist quasi ab 16 Uhr ist Friday Fireside Zeit bis 19 Uhr für mich. Ja, ab 16 Uhr fange ich mich an vorzubereiten, 17 Uhr geht's los, dann 2 Stunden Livestream und danach bin ich auch platt. Danach liege ich auf der Couch, okay, mein Wochenende ist da. Aber das ist sehr, sehr nice und man geht da meistens mit einem Hammergefühl ins Wochenende, weil man sieht einfach den Vibe der User und der ist halt überwiegend positiv meistens. Vor allem, wenn wir ein neues Feature da announcen, dann gibt es so einen geilen Boost einfach generell, ja, und Motivation. Deswegen, cool, Friday Fireside ist Bombe.
Also heute Abend schaue ich mal wieder rein dann.
Heute Abend, ja.
Sehr cool. Ja. Jetzt haben wir schon sehr ausführlich über Parkett gesprochen, aber 2, 3 Sachen interessieren mich jetzt tatsächlich trotzdem noch und die Leute, denen es jetzt zu viel wird, die skippen dann gern zu den nächsten Themen. Das Thema Parkett Wrapped, das ist ja wirklich eine coole Sache gewesen, eine gute Idee, so Richtung Spotify Wrapped. Kannst du denn da sehen, wie viele Leute das nutzen und sharen dann auch auf Social Media und sich so eine Zusammenfassung rauslassen, um die zu teilen? Ist das was wo ihr den Impact messen könnt?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt kein Feature, wo wir sagen, dadurch generieren wir jetzt unfassbar viele Signups oder so. Dadurch sehen wir kein Spike oder irgendwas. Aber wir dominieren natürlich Social Media in der Zeit, in der Parkett Wrapped läuft, zumindest in diesem Finance Space, weil für den Nutzer ist es natürlich hoch interessant für einen selbst, aber auch die Community-Vergleiche, die wir dazu machen, die Badges, die wir dazu machen, wir haben auch super seltene Badges, ne, die kaum jemand hat, also wirklich von, du nimmst da 250.000 Nutzer, machst diese diesen Jahresrückblick und dann haben 5 Leute eine bestimmte Badge. Und die Arbeit, die wir da reinstecken, ist dann schon extrem, aber das ist dann auch was Besonderes, wenn sie jemand hat oder teilt. Und da sehen wir auf jeden Fall, wie der Traffic geht da extrem hoch, weil die Nutzer das haben wollen, weil sie es cool finden, weil es auch insightful ist. Da sind Insights drin, die sonst nicht in der Analyse drin sind oder die wir einmalig ausrechnen, vor allem die Community-Vergleiche, wo wir dann sagen, okay, wir rechnen jetzt alle Portfolios einmal durch und vergleichen dich mit so einer Kohorte und so und geben da die Ergebnisse rein. Deswegen, die Nutzer gehen rein, weil sie es selbst interessiert für ihre eigenen Portfolios und dann teilen sie es mit auf Social Media. Auf allen Kanälen sieht man es dann, da werden wir dann schon überflutet, ja, und das ist extrem positiv. Also ich finde es super, wir bekommen auch Nachrichten von anderen Gründern dann manchmal, und so, hey, geile Marketingaktion und so weiter. Mhm. Wie viel Outcome dann da am Ende rauskommt, ist mir gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Also wir machen das nicht, um mehr Signups zu generieren oder so, sondern wir machen es, weil es ein mega geiler Jahresabschluss für die User ist. Und im Best Case oder Worst Case ist es einfach nur Retention-Maßnahme für die bestehenden User. Aber Best Case machen sie natürlich noch ein bisschen Werbung für, also auf Social Media dadurch mit anderen Usern. Und ich bin sicher, wir haben ein bisschen Awareness für Parkett gestreut damit, ja. Das war jetzt das zweite Jahr und ich bin sicher, da werden sich andere Tools auch noch anschließen an sowas. Das ist nämlich gut. Spotify hat da ja den Anstoß gegeben initial. Und ich glaube, für Portfolio Tracking ist das auch einfach mega nice.
Ich finde es auch eine coole Sache, hat mich auch sehr gefreut, dass ich dann doch ein paar grüne Zahlen hatte und ja. Abschließende Frage zu Parkett. Du bist jetzt schon einige Jahre am Bootstrappen. Jetzt baust du eine Schnittstelle, die automatisch zu Trade Republic synkt und hab viel technische Expertise und ein cooles Team aufgebaut. Hat sich die Anzahl derer, die bei dir anklopft und sagt, hey, wir würden hier gern, keine Ahnung, könnte jetzt irgendeine Bank auf die Idee kommen und sagen, das ist eine Expertise, die uns fehlt. Wir würden gern, dass es nicht mehr Parkett heißt, sondern, weiß nicht, Bankname Tracking oder sowas. Hat sich da die Rate der Anfragenden erhöht oder auch Investoren, die dann sagen, ich möchte das gern, keine Ahnung, europaweit ausrollen und gebe dir X dafür?
Also du meinst vor allem, ob das erste war, ob Banken uns kaufen wollen.
Ja.
Also Kaufangebote halten sich im Rahmen. Ich sag's mal so, ich glaube, das macht man auch nicht einfach so. Und man muss sagen, dass ich Gespräche dazu relativ schnell bisher immer abgebügelt habe, die sich da in die Richtung entwickeln könnten. Mittlerweile nehme ich zumindest mehr Gespräche an, was Investoren betrifft, weil ich glaube, es schadet nicht, oder ich lerne dadurch sehr viel. Es schadet nicht, die Beziehung zu haben. Es schadet nicht, zu verstehen, auf was der Investor guckt, was ihm wichtig ist. Dadurch verstehe ich ja auch besser, okay, was sehen die denn als gesundes Unternehmen? Und kann auch also selber da ein bisschen reflektieren, was mir sonst fehlt, mit solchen, ich sag mal, Experten zu sprechen und mal zu reflektieren, was das eigene Unternehmen und mich als Gründer und Geschäftsführer betrifft. Deswegen so Gespräche mache ich mittlerweile häufiger, aber es war viel stärker am Anfang. Also am Anfang, als es gestartet hat, als wir noch ganz klein waren quasi und nichts hatten, eine Person, zwei Personen im Team waren, da hatten wir sehr, sehr viele Anfragen. Und das hat sich mittlerweile reduziert. Ich glaube aber, also ich habe damals einfach jedem gesagt, wir suchen kein Funding. Ich bin auch gar nicht in die Gespräche, weil das nur Ablenkung war. Jetzt mittlerweile, wie gesagt, bin ich ein bisschen offener für die Gespräche, weil es kristallisieren sich auch mehr Opportunities raus, wo sowas Sinn machen würde. Ja, es gibt jetzt einfach, also ich meine, wenn wir jetzt sagen wir mal bei 1 Million im Jahr Umsatz sind, dann gucken wir natürlich darauf, wie kommt man zu 10 Millionen Umsatz im Jahr? Wie können wir Mehrwert stiften, Value schaffen, Value generieren im Markt, um dahin zu kommen? Und das sind dann größere Opportunities, größere Challenges. Und wenn man an Skalieren eben da denkt und so weiter, dann ist es halt Kapital. Wir haben ja mittlerweile Product Market Fit und wir wissen, was funktioniert und es klappt. Und es ist schon so ein Punkt, wo man mit mehr Kapital jetzt auch mehr machen könnte oder wo Kapital der bremsende Faktor ist. Ich sag's mal so. Und es gibt ein paar Sachen, die wir machen wollen, die einfach eine größere Hürde sind, die auch für uns ein starkes Investment sind, weil wir eben uns nur aus dem Umsatz finanzieren aktuell. Deswegen, also es ist nicht so, dass ich morgen Funding aufnehmen will oder aktuell Funding suche oder so. Das ist überhaupt nicht so. Es gibt überhaupt keine Pläne. Nur ich bin offener, was die Gespräche betrifft, für den Fall, dass sich das mal ändert. Und deswegen solche Gespräche gibt's. Und was Banken betrifft, da war bisher auch immer nur das Interesse, auch zu investieren. Aber es gab hier und da Gespräche, will man ein Bankendienstleister dann werden, so, also, oder will man dann ein Tool bauen, das der Bank irgendwie hilft oder das die mit vertreiben können und so weiter. Aber das ist für uns halt ein Mordsrisiko. Für ein VC-funded Startup, die können das vielleicht machen, weil sie sagen, okay, wir investieren hier jetzt 3 Monate und ein separates Team und bauen da was für die Bank und gucken, ob es funktioniert. Aber für uns heißt es halt, alle Maschinen stopp. Wir fokussieren uns nur auf die Bank. Wir werden dafür nicht bezahlt. Und wenn sie es am Ende doch nicht nehmen oder es floppt, dann haben wir das ganze Risiko getragen und den Verlust. Und das ist für uns zu hohes Risiko. Deswegen sage ich da lieber, wir haben was, es funktioniert. Wir entwickeln uns natürlich weiter und schlagen auch mehr Wege ein, so wie sich das eben entwickelt als Evolution. Aber wir gehen nicht auf diese komplett andere Wette, die überhaupt keine Synergie hat mit dem, was wir aktuell machen, in der Hoffnung, dass wir hier irgendeinen riesen Enterprise-Contract gewinnen, was einfach unwahrscheinlich ist, ja, wenn die einfach nur sagen, ja, lass mal gucken, baut uns mal das für 3 Monate und dann schauen wir, ob wir es nehmen. Ja, nee, sorry, das müsst ihr schon gleich bezahlen. Ja, aber deswegen lehne ich sowas aktuell eher ab und damit haben sich auch alle Investitionsdinger erledigt, was die Bank bisher.
Okay, vielen Dank für die Erklärung. Jetzt hast du ja auch schon ein bisschen Erfahrung machen können mit deinem ersten Exit. Von daher hat mich die Frage auch interessiert und ist natürlich auch eine schöne Überleitung zum nächsten Thema, nämlich Leaflet Geoman. Das hast du jetzt verkauft. Zum 1.1. ist, glaube ich, auch die Transaktion erfolgt. Wie ist das so aus deiner Sicht gelaufen? Warum hast du es jetzt dann schlussendlich? Ich erinnere mich, letztes Jahr hast du auch im Podcast bei dir drüber geredet, dass du überlegst, es zu verkaufen, für und wieder abgewägt. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Ja, also Geoman war so, also ich habe es schon sehr lange gebaut und konnte da jetzt so ein bisschen die Früchte daraus ernten. Ich habe das 10 Jahre, war das eine Open Source Library. 2-3 Jahre habe ich dann eine Pro-Version dazu programmiert, zusammen mit einem anderen Programmierer. Und das haben wir verkauft, da haben wir Lizenzen dafür verkauft. Relativ simples Business Model, man zahlt eine jährliche Lizenzgebühr und darf es benutzen, fertig. Das ist keine SaaS-Lösung oder sonst irgendwas, Software, die wird installiert und Punkt. Am Anfang habe ich die einfach per E-Mail verschickt, die Software. Und da habe ich damals immer den Preis weiter erhöht, um zu gucken, was geht nicht. Und also ich meine, die User sind halt Riesenfirmen, die größten der Welt, Regierungen und so hier Agriculture Department und dann wirklich hier USA, Australien, NASA und so solche Leute. Und da habe ich gedacht, okay, da kann man schon mehr als 100 Euro im Monat verlangen. Ja. Und dann Preis halt hochgedrückt, bis er irgendwann 5-stellig war im Jahr. Und das hat alles gut funktioniert. Aber also es ist halt Sales-Arbeit, ne? Und also vor allem Sales-Arbeit. Und ich habe alles nur inbound gemacht. Also ich habe nur, was inbound kam, habe ich gemacht, war aber nie hinterher, habe mich nie drum bemüht und habe auch nie Cold Outreach oder irgendwas gemacht. Also ich habe einfach keinen Effort in den Sales-Prozess gesteckt. Dadurch war das so wirklich sehr passiv. Ich habe ein paar Stunden im Monat investiert in Geoman und es war aber bei 5.000 Euro im Monat Umsatz, ja, oder 60.000 im Jahr circa, 65.000 sowas und überwiegend Profit. Ein Teil davon ging halt drauf für den Entwickler, ungefähr 10% vom Umsatz, wir hatten so eine Umsatzbeteiligung, aber Kosten waren halt 100 Euro im Monat oder sowas, ja, also nicht der Rede wert. Von dem her überwiegend Profit und den Cashflow, der ist nice, aber ich fände schon cool, was Größeres zu bauen und auf der anderen Seite habe ich gedacht, komm, dieses bisschen Mindspace, das ich da noch drin habe, das würde ich auch gerne auf Parkett wenden und wenn ich da 5 Jahre Umsatz hätte, dann wäre es auch okay für mich. Dann hätte ich 5 Jahre den Umsatz jetzt, den würde ich investieren oder damit würde ich was machen oder was auch immer. Dann kann ich damit abschließen und jemand anders kann das eigentliche Potenzial aus dem Ding rausholen, weil das hat Potenzial, das hat viel Potenzial. Ich habe keine Zeit dafür und ich habe auch niemanden gefunden, den man jetzt dafür einsetzen kann oder irgendwie sowas. Deswegen würde ich einen Verkauf machen, wenn ich mindestens 5 Jahre Umsatz bekomme. Und ja, dann habe ich es online gestellt und dann gab es eben diese Verhandlungen und so weiter und am Ende des Tages hat es dann geklappt, für 7-facher Jahresumsatz, ja, was sehr, sehr nice ist für mich auf jeden Fall. Und also das ist kein Riesen-Exit oder sonst irgendwas, aber das ist mehr Geld, als ich jemals irgendwo hatte. Das in die Firma gepackt, habe meine Fehler gemacht und Lehrgeld bezahlt, aber der Exit ist durch. Ich bin auch froh, die werden auch was Geiles draus machen, da bin ich sicher. Und von dem her bin ich eigentlich rundum happy damit, trotz Lehrgeld.
Was genau hast du für Fehler gemacht? Das war auch so eine Frage, die mich aus der Community erreicht hat, ob du es da nicht bereust, einen Share-Deal oder anderen Deal gemacht zu haben. Kannst du ein bisschen beschreiben, was du da hättest anders machen können?
Ja, also ich sag mal kurz, was ich gemacht habe. Ich habe direkt angeboten, dass wir einen Asset-Deal machen. Die Firma ist aus Skandinavien, die es gekauft hat. Und ich habe gesagt, okay, ist doch viel simpler, wenn statt dass ich euch die ganze Firma verkaufe und die müssen hier die Firma abwickeln und so, wir machen einen Asset-Deal. Und ihr kauft halt das Asset und das Geld landet dann da drin. Und die haben gesagt, ja, das ist für uns auch das Beste, alles klar, perfekt. So, okay, fine. Dann haben wir über den Rest geredet und dann habe ich mit meinem Steuerberater darüber geredet. Klassischer Fehler. Dies Research hätte ich vorher machen sollen. Und dann habe ich halt gemerkt, realisiert, dass der Kaufpreis dann als Umsatz in dieser Firma landet. Und dann muss ich halt ganz normal Steuern drauf zahlen, wie wenn ich Umsatz hätte, nämlich 30%. Weil die Firma hat ja sonst keine Kosten. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall drin und ist am Ende des Jahres Gewinn. Und dadurch fliegen 30% weg. Hätte ich stattdessen die Firma verkauft, ich habe darüber eine Holding, dann wäre der ganze Preis in der Kaufpreis in der Holding gelandet und halt zu 1,5% oder whatever, lass 3% Steuern sein, versteuert worden. Und es wäre in der Holding. Und jetzt sind es halt 30% Steuern stattdessen. Also sagen wir einfach mal 25% Steuern hätte ich grob gespart, was natürlich einiges an Geld ist. Ja. Sechsstelliger Betrag. Das war der Fehler im Nachhinein. Wie würde ich es nächste Mal machen? Das nächste Mal würde ich sagen, okay, ihr wollt die Firma kaufen. Ja, ihr kriegt die Firma, das ist sie. Dann sagen die, oh, dann haben wir aber den ganzen Scheiß hier. Wir müssen uns dann in Deutschland mit dem Steuerberater rumschlagen und das hier abwickeln und bla. Sage ich, fein, wir können einen Asset-Deal machen, dadurch habe ich aber einen steuerlichen Nachteil, dafür zahlt ihr 30% mehr. Also könnt ihr euch entscheiden, ob die 30% mehr günstiger sind, als das hier in Deutschland abzuwickeln oder auf den Preis draufzuschlagen. So wäre es eigentlich gelaufen. Aber weil ich ihnen das vorgeschlagen hatte ursprünglich, habe es ihnen auch erklärt, ja, ich habe ihnen gesagt, passt auf, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich bezahle für den Fehler. Ich habe es vorgeschlagen, wir haben agreed und ich stehe zu meinem Wort, deswegen ist okay, das Lehrgeld bezahle ich. Das mache ich lieber mit jetzt einem, in Anführungsstrichen, kleineren Deal, als mit irgendeinem Unternehmen, das ein bisschen größer wird oder größer geworden ist. Von dem her, ja, ich weiß jetzt, wie es anders machen wird. Der Fehler wird mir auf jeden Fall nicht nochmal passieren. Aber ich weine da jetzt nicht mega hinterher. So Sachen passieren, das regt kurz auf, aber dann ist auch wieder. Und das Einzige, was ich mit ihnen noch gemacht habe, ist, dass wir den Deal ins neue Jahr schieben. Weil wenn wir das im November gemacht hätten, dann wäre sofort die Steuer draufgefallen. Jetzt habe ich noch ein Jahr Zeit, in dieser Firma was Neues zu machen. Und vielleicht finde ich ja auch noch was, wie man das anständig investieren kann. Ich will es nicht einfach ausgeben, random, sondern wenn ich was finde, was Sinn macht, dann kann ich das auch investieren und natürlich das zu versteuernde Einkommen oder den Gewinn auch noch entsprechend senken. Dafür habe ich jetzt ein paar Monate Zeit. Zumindest das habe ich dann noch rausgeholt. Aber.
Und hast du da schon Ideen, was du damit machen kannst? Wird eine andere Firma gründen oder kann die Firma in ETFs investieren? Kannst du das so verlagern, Immobilien oder sowas machen?
Ja, also wenn man es in ETF investiert, also da bin ich auch wieder kein Experte, ja, da können mich die Steuerberater unter euch gerne korrigieren. Ich habe natürlich an alles Mögliche gedacht, ne? Eine Immobilie wäre drin oder eine Immobilie könnte man machen, man könnte es auch in ETFs investieren, aber das nicht alles zieht es dann irgendwie vom Gewinn ab oder so, ja, oder nicht alles zählt dann als Kosten. Wenn ich Mitarbeiter einstelle und das nächste Softwareprojekt starte, das ist natürlich sowas wie das offensichtlichste Zeug. Alternativ kann man halt auch überlegen, da was Neues zu starten, was komplementär zu Parkett ist, ja, und so ein bisschen damit hilft und so weiter. Also ja, es gibt schon Ideen, aber ich habe mich noch nicht entschieden und ich bin mir auch noch ein bisschen unsicher. Stand jetzt bin ich erstmal froh, dass ich sagen kann, Family ist erstmal ein bisschen safe. Ich zahle mir auch das Gehalt daraus und nicht aus Parkett und also mein persönliches Gehalt. Mhm. Und nimm auch ein bisschen was persönlich raus, um wieder ein bisschen was zu investieren. Das habe ich ja alles pausiert. Jetzt, wo ich so Parkett skaliert habe, habe ich ja meine persönlichen Finanzen extrem runtergeschraubt und so. Das heißt, ein bisschen nehme ich mir da raus, ein bisschen investiere ich wieder selber privat und den Rest gucken wir mal.
So ein bisschen mischen, sozusagen.
Genau. Ein Teil wird auch an die Holding ausgeschüttet, weil die hat ja überhaupt keine Funds. Ich habe die gegründet mit, glaube ich, 3.000 Euro. Mhm. Da ist nicht mal Geld drauf für den Jahresabschluss. Das heißt, da muss endlich mal was ausgeschüttet werden aus den operativen Firmen, dass da ein bisschen was liegt und dann gucken wir mit dem Rest. Aber ich will das jetzt nicht überstürzen, es ist jetzt Februar, ich habe noch ein bisschen Zeit.
Hast du ein bisschen Zeit, ja. Vielleicht hört der ein oder andere ja zu und kann dir einen Vorschlag geben. Ich habe da schon
alle auch Ideen sind willkommen
im Kopf. Genau, ja cool, dann lass mal ein bisschen noch über Minimal Empires sprechen, die Community-Podcasts, wo du auch nebenbei aufgebaut hast. Ich bin mir gar nicht mal so ganz sicher, als was ich es heute bezeichnen würde. Am Anfang hast du ein Buch geschrieben, oder angefangen, ein Buch zu schreiben in Public und darüber hast du einen kleinen Funnel aufgebaut, die Leute in die Community geholt. Ein Podcast hast du jetzt auch, glaube ich, über 50 Folgen schon draußen. Wie geht's da? Wie viel Zeit steckst du da rein? Ist das jetzt gerade dein Side-Hustle?
Also Buch war es nicht. Ich hatte so einen kleinen, ich nenne es mal Gründerkurs oder Gründer.
Stimmt, ja.
Guidance so ein bisschen, weil ich das ein bisschen klarer machen wollte oder transparenter machen wollte, wie so eine Gründung in Deutschland läuft von einer Kapitalgesellschaft. Mittlerweile ist es im Prinzip die Community zum Podcast und da haben sich, wie viele sind das hier, so 200, 300 Gründer, weiß gerade nicht genau, zusammengefunden aktuell. Ah ja, so knapp 280. die fleißig diskutieren, ja. Side Hustle, alle Topics, egal was, Lifestyle Funding, Social Media Marketing, Sales, Programmierung, alles Mögliche. Und das finde ich sehr, ich sag jetzt einfach mal, beflügelnd. Ja, ich selber hau da immer Topics rein, wenn ich was interessant finde. Ich mag es mit zu diskutieren. Und wenn es Probleme gibt, finden sich meistens Leute, die auch schon mal das Problem hatten. Und dann wird so ein bisschen diskutiert, was da, ja, was so Lösungen sind oder Inspirationen von anderen. Also das finde ich super. Der Podcast an sich, der kostet mich schon Arbeit natürlich in der Woche. Ich würde es aber nicht als Zeithassel bezeichnen, weil es da nicht wirklich die Vision gibt zu, daraus mache ich ein Business. So, ich verfolge den Podcast nicht so, dass es ein größerer Einkommensstrom wird oder so. Ich habe noch nie irgendwelche Sponsoren angefragt oder ich bin nicht sonderlich hinterher, dass der jetzt überall verbreitet wird. Ich teile die Folgen ja nicht mal auf Twitter. Also, oder kaum, so gut wie nie. Ich habe vielleicht von den 50 Folgen oder 55 oder wie viel das jetzt sind, 4 Folgen oder so auf Twitter mal geteilt, aber ansonsten gar nicht. Also deswegen, ich weiß, dass er vielen Leuten hilft. Ich kriege ganz, ganz tolle Nachrichten wirklich von Leuten, denen das hilft, die das inspiriert, die das durchhören, die dadurch Motivation kriegen. Top. Genau dafür ist es gedacht. Und das mache ich auch erstmal weiter, einfach weil es mir Spaß macht. Ich schaffe nicht immer eine Folge, zum Beispiel jetzt diese Woche war ich krank und letzte Woche war sehr, sehr busy. Da habe ich es jetzt mal ausnahmsweise nicht geschafft, aber üblicherweise schaffe ich eine pro Woche, eine Folge. Und das mache ich jetzt erstmal so weiter. Die Community ist paid, dadurch kommt natürlich ein bisschen Einkommen zurück und wir haben jetzt in der Community auch diese Minimal Empire Talks. Das heißt, wir laden externe Speaker ein, die machen ganz spezielle Talks, die Lisa übers Buch schreiben und Self-Publishing versus Verlag, der Gründer von Teaching Finance, die über 1 Million TikTok-Follower aufgebaut haben und andere Social-Media-Kanäle sehr groß gemacht haben, die machen Consulting in Social Media, der hat so die Top-Social-Media-Strategien für 2024, dafür hat er einen Talk gemacht und so und das alles exklusiv für die Community, also da will ich den Mehrwert liefern in der Community, für die Community, mit anderen Gründern austauschen, mit externen Speakern und so weiter, dass die Kosten von 100 Euro im Jahr, dass das einfach so lächerlich wenig ist für den Content, den man dann bekommt, plus den Podcast und dann ist gut. Wenn die Community größer wird und ein bisschen was zurückwirft, dass ich es wieder reinvestieren kann, das wäre cool, das wäre super, aber es ist aktuell jetzt nicht die Ambition, da draußen ein Riesenbusiness zu machen. Deswegen, ich würde es nicht als Side-Hustle bezeichnen, mein größter Side-Hustle ist hier ein Kind, zweites ist unterwegs, das reicht gerade an Zeithasse.
Ist auch jetzt nichts, was Geld bringt, sondern eher, aber ist ja auch schön.
Ja. Und nichts, was Geld bringt, so kann man es bezeichnen, ja. Aber ich denke auch, die Zeithasse-Geschichte ist, also ich finde es zwar immer cool, auch zum Lernen, aber vor allem bei Parkett gibt es so viel coole Sachen zu tun, wo ich dann eher überlege, statt was zu machen, was da nicht komplementär dazu ist, baue ich lieber noch was komplementär dazu ist. Ja, das kann im Parkett-Kosmos sein, das kann auch nebendran sein, dass sich das so gegenseitig ein bisschen befüttert. Und dadurch, dass Parkett einfach größer wird und was wir dieses Jahr noch vorhaben, da gibt es eine Sache, die will ich jetzt noch nicht teilen, aber die ist einfach eine Bombe sozusagen und da freue ich mich drauf. Und allein das wird viele Möglichkeiten geben, Nebensachen zu Parkett zu bauen in dem Kosmos und es befüttert sich gegenseitig. Und das macht einfach ein bisschen mehr Sinn. Deswegen ist ich werde fokussierter, so kann man es vielleicht sagen. Ich werde definitiv fokussierter, gerade in den letzten Monaten oder Jahren. Und es zeigt sich auch ein bisschen in den Parkettzahlen. Also das ist schon sehr groß geworden, weit größer, als ich das ursprünglich gedacht hatte.
Bei der Community hat mich eine Frage erreicht von jemand, der nicht in der Community ist aktuell. Da war die Frage, ob sich das auch für Leute lohnt, die schon ein Stück weiter sind mit ihrem SaaS- oder Software-Business, weil es von außen so aussehen würde, als ist es eher für Leute, die am Anfang stehen oder jetzt erst anfangen. Was ist so dein Take da drauf? Ah ja, und die Frage war noch, ob es nicht möglich wäre, so ein Preview zu bekommen.
Also Preview nicht, aber an sich, ich bin ja kulant. Also zahl das Ding, test es 7 Tage. Wer auch immer das jetzt hört, ja, geht einfach rein. Und wenn es euch nach 7 Tagen nicht gefällt, dann schreibt mir eine Mail und dann erstatte ich euch den Komplettbetrag zurück. Das ist überhaupt kein Problem. Von dem her, go for it. Es ist mir nur zu viel Aufwand, das zu programmieren, dass man eine richtige Trial hat und die Leute automatisch gekickt werden und so. Deswegen, das mache ich jetzt nicht, aber geht rein, probiert es und dann 7 Tage, 14 Tage Rückerstattungsrecht, whatever, schreibt mir eine Mail und ihr kriegt es zurück. Ich mache da gar nicht lang rum. Das ist kein Problem, das könnt ihr probieren. Jetzt nochmal zur Ursprungsfrage, wie ist es für Leute, die weiter sind? Ich weiß nicht genau, wie ich mich einordnen soll, ob 1 Million Umsatz jetzt im Jahr schon weit ist oder nicht. Es ist definitiv weiter als gerade anzufangen, aber es ist halt noch nicht weit für jemand, der jetzt irgendwie ein 10 Millionen B2B-SaaS hat. Und natürlich wird je größer, also ich sag jetzt mit, ich nehme jetzt als Milestones in so einer Reise den Jahresumsatz einfach, ja, und nicht jetzt Mitarbeitergröße oder irgendwie sowas oder Jahre, die man auf dem Buckel hat. Natürlich wird mit steigendem Jahresumsatz die Zahl der Leute, die das erreicht haben, kleiner. Ist ja Standard. Dementsprechend wird es weniger Leute geben, die sich mit dir darüber austauschen können, wie du es von 5 auf 10 Millionen Umsatz geschafft hast. Die Leute gibt es, aber die sind sehr viel seltener und vermutlich auch relativ busy. Aber das in der Community, dass es da Leute gibt, das ist definitiv so. Der Großteil sind natürlich Leute, die entweder gerade starten wollen, gerade im Start sind, teilweise die noch den ersten Kunden suchen oder vielleicht die auf dem Weg sind zu 100.000, 500.000 im Jahr Umsatz. Ja, wie es halt immer so ist, ne? Die unten, die Base, das sind viele Leute und dann wird es nach oben halt hin dünn. Dementsprechend, ich würde sagen, probier es aus. Und das Mindeste oder das Worst-Case-Szenario ist, dass du mit deiner Erfahrung, wo du weiter bist, sehr vielen Leuten helfen kannst, um in die Richtung zu kommen. Und je mehr Leute es dann von dir gibt, dann tauscht ihr euch auch aus und könnt euch auch finden. Vielleicht sollten wir da mal ein bisschen eine Umfrage machen, wer bei welchem Milestone ist. Das wäre mal interessant.
Ja.
Könnte man vielleicht mal machen. Aber ich würde eher sagen, probiert's aus und guckt, weil auch die Leute, die nicht so weit sind wie du, können ganz interessanten Insights geben, egal wodurch, durch den Job, den sie hatten, durch die Erfahrung, die sie in ihrem Berufsumfeld gehabt haben, durch irgendwie Lifestyle-Design oder was auch immer. Da gibt, also man kann auch von Leuten lernen, die noch nicht auf dem Level sind, auf dem man selber ist.
Ja, also das sehe ich auch so. Da gibt es auch Leute, die Themen ganz anders anpacken wie ich jetzt und die jünger sind. Und das merke ich jetzt auch im Podcast hier, wenn ich Gäste habe, die zuletzt hatte ich einen Gründer von einer E-Mail-Marketing-Agentur, der mit 19 angefangen hat, oder 18 während dem Abi.
Und er ist jetzt halt,
ja, und er ist jetzt halt 22, glaube ich, der Thomas, oder 21 sogar. Das ist halt ein komplett anderer Take auch auf alles. Und ich hätte jetzt nie auf die Idee kommen, dass man heute noch so eine Agentur starten kann. Also völlig verrückt. Ja, du, ein paar Fragen haben mich aus der Community ja auch noch erreicht. Und das würde ich jetzt gerne noch kurz abhandeln, sonst kriege ich da auch eine Schelle. Wenn du jetzt in 2024 ein neues Startup starten würdest, was würdest du starten? Hast du irgendwelche Sachen, die dir über den Weg gelaufen sind, wo du Probleme siehst, die man noch lösen kann?
Also, das mehr als genug, auf jeden Fall. Welches ich starten würde, hängt von mehr Sachen ab, wie sehe ich eine Opportunity, weil es kommt auf alles Mögliche an. So, habe ich eine Passion dafür, habe ich das Kapital dafür und so weiter, wie ist der Markt, bla bla bla. Aber Opportunities sehe ich überall, sieht man überall, glaube ich, wenn man startet und eine Firma aufbaut. Also das fängt schon an mit Sachen wie alles, was Richtung Datev geht. Also allein das lohnt sich zu abstrahieren, meiner Meinung nach, in anständige UI wegabstrahieren, Datev. Dann Steuerberatung an sich. Steuerberater, habe ich das Gefühl, ist so selten, oder Steuerberater gibt es nicht genug. Die können sich aussuchen, wen sie nehmen. Die Besten nehmen natürlich die größten Firmen. Und als kleines Startup kriegst du so lala Steuerberater sind. Und das ist super, super, super frustrierend. Da habe ich mit vielen Gründern drüber gesprochen. Das heißt, in die Steuerberatungsrichtung, glaube ich, geht auch einiges. Selbst wenn man selber nicht Steuerberater wird, sondern sozusagen ich habe immer so im Kopf, ich baue Software, die ist der CFO für einen Gründer. Und die wiederum abstrahiert ist, die arbeitet mit Steuerberatern, vielleicht auch mit mehreren. Aber wenn ein Steuerberater sagt, hey, in Stripe ist das und das falsch, kannst du mal nachgucken. Was soll der Gründer da machen? Er beauftragt doch den Steuerberater, damit er das macht. Soll der Gründer sich jetzt da einarbeiten und mitdiskutieren? Dass man das vom Gründer weg abstrahiert, ja? Dass man selber mit dem Steuerberater diskutiert und die Zahlen auf Vordermann bringt, dass der Gründer sich um das kümmern kann, was er eigentlich machen soll, nämlich das Business aufbauen und seine Kunden bedienen. Das, glaube ich, ist so eine Mischung aus Produkt und Service, wo man aber selber nicht die Steuerberaterrolle reinnimmt, weil das einfach eine größere Hürde ist. Das sehe ich als Opportunity. Und dafür nicht nur eine Firma, da kann es 10 Stück geben und die würden alle genug Kunden finden, meiner Meinung nach. Dann im Geodatenbereich, glaube ich, wie gesagt, da gibt es auch noch Opportunities. Das, was ich jetzt verkauft habe, da gibt es mehr als genug. Im Finanzdatenbereich, das ist auch sowas, wo wenige Firmen extreme Power haben, einfach da, ja, da werden händeringend Provider gesucht im Finanzdatenbereich. Neue Provider. Was gibt's noch? Ich würde nicht in AI gehen, falls das die Frage ist. Da gibt's zu wenig Mode, meiner Meinung nach. Da kann man keinen Burggraben aktuell aufbauen. Und es entwickelt sich so abnormal schnell, dass man einen Haufen Funding braucht und einen Haufen Marketing, um da on top of the game zu bleiben. Wenn man dieses Funding hat, okay, fine, dann go for it. Aber die meisten zumindest, ich meine, das ist ja ein Bootstrapping-Podcast, dann ja, nee, dann wirst du nicht mithalten mit den Konkurrenten, die VC-funded sind und da einen Haufen Kohle in Marketing stecken und 100 Entwickler einstellen. Deswegen in AI würde ich warten. Ich persönlich würde warten. Ich würde dranbleiben. Ich würde auf dem Laufenden bleiben, das auf jeden Fall, aber ich würde kein Business starten. Dann, was noch? Was habe ich noch für Sachen? Also so, die Sachen, die ich sehr cool finde, sind Utility-APIs. Ich mag so unterm Radar-Geschichten. Das sind B2B-SaaS-Geschichten, sind immer extrem nice. Und am geilsten ist, wenn man irgendeine Nische in- und auswendig kennt, weil man da drin gearbeitet hat und niemand anders hat es auf dem Schirm. Ich weiß nicht, wie viele Gäste du mittlerweile hattest aus so krassen Nischen, wo man selber denkt, was, das ist ein Business-Model. Solche liebe ich. Wenn ich solche Stories höre, denke ich immer, Alter, das ist so geil. Das ist so ein Competitive Advantage, wenn man irgendwo gearbeitet hat und es mitkriegt. Sagen wir mal, irgendeine Software, die irgendein Detail in einem riesen Konzern automatisiert, wo du 40.000 im Jahr kriegst pro Lizenz und dann gehst du zu allen Konzernen, das programmierst du alleine und schaffst dann da 1, 2, 3 Millionen im Jahr. Sowas liebe ich einfach. Aber ist schwer zu finden, gibt's aber ganz viel.
Also ich glaube, man muss ein bisschen die Regulatorik im Auge behalten, ne? Wenn man jetzt sich anschaut, ich hatte jetzt mit einem gesprochen, der macht so, also nicht im Podcast bisher, der hat so eine Whistleblower-Plattform gebaut und da hast du ab gewisser Firmengröße musst du sowas bereitstellen und das ist nicht billig da, also es ist auch schon ein dreistelliger Monatsbetrag, den du zahlst dafür, dass vielleicht einer im Jahr mal was meldet an die Plattform, ne? Ist ja auch geil, weil du brauchst nicht viel skalierende Technik und hast trotzdem einen interessanten B2B-Case. Und ich glaube, in die Richtung passiert jetzt viel. Dann jetzt ob es jetzt das Thema, keine Ahnung, ob es Lieferkettengesetz jetzt kommt oder ich glaube, ab 25 gibt es so für die Barrierefreiheit von Webseiten gibt es auch eine neue Verordnung EU-weit, muss man viel machen.
Und der ganze ESG-Kram ist natürlich noch, also CO2-Abdruck und da werden so die Startups aus dem Boden sprießen, weil plötzlich heißt, jede Firma muss ausrechnen, was die Laptops zu Hause an CO2-Abdruck haben und dann sprießen die Startups auf den Boden, die da irgendein Estimate machen und so weiter.
Bin ich auch schon gespannt, ja.
Also, ja, da wird es einiges geben. Ja.
Die nächste Frage ist jetzt, die sind vielleicht zwei Fragen in einer. Was hältst du davon, eine Agentur zu starten? Wäre das dann die Steuerberatungsagentur, die auch eine Software hat? Oder was könntest du da noch vorstellen?
Also, ich finde es gut, Agenturen zu starten, ehrlich gesagt. Also, ich finde es ein gutes Businessmodell an sich, aber ich habe ein paar, wenn ich es starten würde, hätte ich ein paar Requirements. Ich habe ja auch lange in der Agentur gearbeitet und es mitbekommen. Also, zum einen, ich würde mich auf einen Kundenstamm fokussieren. Ich würde nicht so Full Service, ja, wir machen alles. So, wir sind drei Leute und wir machen alles. SEO, Paid Search Ads, wir machen deine Webseite, wir bauen Apps, das würde ich nicht machen. Ich würde mich fokussieren auf einen Kundenstamm, wo ich dann auch Produkte bauen kann, um diesen Kundenstamm zu bedienen. Also ich würde Service machen, aber dann Produkt dazu. Das mit diesem CFO für Startups ist so eine Idee davon. Also Agentur setzt ja was um, aber das, was ich genannt habe, ist mehr so Richtung Service wie ein Steuerberater. Aber man kann es so ein bisschen mixen. Wenn wir jetzt über eine Agentur rede, dann meine ich vor allem ein Service-Business, nicht reine Webagentur oder so. Oder Marketingagentur. Genau, also ich würde zum einen gucken, dass ich ein Produkt dann bauen kann auch und da verkaufen kann oder mit anbringen kann als Teil des Services. Das gibt dann einen schönen Base Revenue. Und zum anderen ist es mir sehr wichtig, eine Agentur aufzubauen, wo nicht so hart gehasselt werden muss, wie ich das aus Agenturen kenne. Also wo du irgendwas nicht zu Ende kriegst, wenn nicht alle am Wochenende da sind und bis zum geht nicht mehr weg. Also was ich da für Arbeitszeiten teilweise hatte, ich meine, das hat Spaß gemacht und alles. Aber die Gründer sind ja selber kurz vorm Burnout oder die Geschäftsführer. Und das will ich nicht machen. Das heißt, wenn du, da müssen anständige Tagessätze verlangt werden können, da muss eine anständige Qualität dabei sein können und da müssen humane Arbeitszeit für alle Beteiligten in irgendeiner Form. Klar, es gibt mal Crunch-Time und sowas, aber generell darf das nicht die Regel sein. Und das ist in Agenturen sehr häufig so. Das ist aber nicht bei Anwälten so und das ist auch nicht bei Steuerberatern so. Ja? Also bei so bestimmten Services geht es schon. Und das wäre mir sehr wichtig, dass man das in irgendeiner Form auch hinkriegt und die Skalierung sozusagen dann möglich ist, weil man eben ein gesundes Polster auf die Arbeitszeiten hat oder die Stunden, die man verkauft. Das wird einfacher, wenn man noch ein eigenes Produkt hat. Ja, dann kann man das alles so ein bisschen cross-finanzieren. Aber selbst wenn es nur Service ist, ich würde keinen Service für 700 Euro am Tag verkaufen. Das würde ich nicht machen.
Ja, es macht wahrscheinlich keinen Sinn. Ja, cool. Also mir ist selber auch noch aufgefallen bei der Recherche, dass du zwei UGs hast, zumindest auf North Data gibt es die Indie Incubator UG und die Off Summit UG, beides ganz witzige Namen. Ist eins deine Holding und eins ist, was macht die andere Firma?
Genau, also warum heißt das Ding Offsummit? Alle meine Social-Media-Sachen heißen ja Offsummit, also Tweets Offsummit, Insta Offsummit, Meta Offsummit. Das hat sich irgendwann mal so als Pattern bei mir eingebürgert. Ja. Und Offsummit habe ich dann im Prinzip, also das ist die Holding Offsummit sozusagen, ja. Und das ist auch dann offsummit.com und im Prinzip habe ich mal überlegt, wenn ich mehrere Firmen habe oder wenn man noch investiert und so, dann kann man die Namen alle da dranhängen sozusagen. Ne? Da habe ich so eben meine Basis für alle Namensdinger. Der Notar hat mich natürlich dumm angeguckt, mit so einem Namen da anzukommen. Was ist das eigentlich für einer? Ja, mit so einer Firma war auch okay. Haben wir beide ein bisschen geschmunzelt.
Der OnlyFans somit.
schauen wir mal. Und ja, also das ist die Holding, die Offsummit. Und die wiederum hat Parkett gegründet und die hat auch die Indie Incubator gegründet. Parkett ist Parkett und Indie Incubator ist die, in der ich Nebenprojekte starte, die einfach sehr klein sind, die noch gar keinen Umsatz abwerfen oder sehr wenig. Und das Ziel war eigentlich immer, wenn es da was gibt, was dann vielversprechend ist, dann gründe ich es dann aus. Also wenn es noch klein ist, unter 10.000 Euro Umsatz pro Monat, unter 5.000 Euro Umsatz pro Monat, aber es ist vielversprechend, dann gründe ich eine neue UG, auch wieder unter der Offsummit, ziehe dieses kleine Asset darüber und dann kann das dort drin wachsen. Das passiert jetzt nicht so häufig, weil ich jetzt nicht Startups am laufenden Band starte, sondern da mich eher auf Parkett fokussiere. Aber das war so, das Grundsetup dafür ist da. Und da habe ich mich schon relativ früh informiert, dass wenn ich eine Firma gründe, dann brauche ich auf jeden Fall eine Holding drüber für den Fall, dass was verkauft wird. Das hat mir jetzt beim Geoman Exit jetzt noch nicht so viel genutzt, aber vielleicht mal beim nächsten Exit.
Ja. Okay. Und eins habe ich noch gefunden, und zwar das Café Hotel de la Place Salle in der Schweiz. Bist du jetzt auch Investor in Hotels?
Schön wär's. Meine Anfrage auf Dividenden wurde nicht beantwortet, aber nee, das ist ein Fehler bei North Data. Ich hab keine anderen Firmen und ich weiß nicht, warum die mich da gematcht haben oder so. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber das ist ein Fehler. Ich habe kein Hotel oder Café oder irgendwie sowas.
Ein Thema beschäftigt dich in letzter Zeit auch noch, da wollte ich dir jetzt auch noch kurz ein bisschen Raum geben, ist das Thema IHK. Jetzt habe ich gestern und heute hast du wieder ein paar Tweets dazu abgesetzt. Kannst du ein bisschen erklären, wo das herkommt und was dich da beschäftigt?
IHK ist halt so, also meiner Meinung nach für Startups, vor allem für digitale Startups, einfach relativ nutzlos. Und ich bin kein Fan davon, dass das eine Pflichtmitgliedschaft ist. Generell, also ich habe mich damit nur ein bisschen jetzt beschäftigt. Das beschäftigt mich nicht so sehr, wie man aus den Tweets schließen könnte. Ja, das kann man vielleicht sagen. Aber generell glaube ich, die IHK, also da brauchst du gar nicht fragen als Startup nach irgendwelchem Rat oder sonst irgendwas. Hol dir lieber Rat. Da hast du besseren Rat hier im Podcast bei dir oder in der Minimal Empires Community oder sonst wo. Also nicht bei der IHK, meiner Meinung nach, als Gründer von digitalen Startups. Wenn man ausbildet, ich finde die Ausbildung an sich ist was Wichtiges und was Gutes, sollte auch gefördert werden, finde ich okay. Aber was die IHK macht, ist ja also nicht nur das und sehr viel mehr Quatsch einfach, den keiner braucht und kassiert. Also die müssen ja nicht mal competen. Dann lieber freiwillig. Man muss Mitglied einer HK sein, aber man kann competen und es kann neue geben. Das wäre interessant. Dann ist endlich mal ein bisschen Competition im Markt und dann müssen sie auch ein bisschen Mehrwert liefern dafür, für den Betrag, den sie da bekommen. Naja, also das ist das. Man hat als Gründer, ist man da einfach Mitglied, einfach so. Das stört mich, das stört alle Gründer. Das ist jetzt kein Riesenbetrag. Das stört, wenn man bootstrappt, wenn man am Anfang ist und man auf jeden Euro guckt, dann nervt es. Wenn man dann bei ein paar Tausend im Monat Umsatz ist oder dann eben noch mehr wird, ich meine, sobald du 10 Mitarbeiter hast, bist du ja schon irgendwie bei mindestens mal 500.000 Umsatz im Jahr, dann ist das nicht mehr so relevant, ja. Dann ist es egal. Aber es nervt alle Gründer und deswegen ist es ein hübscher Topic, auch ein bisschen draufzuschlagen. Und ich mache das immer mit einem Augenzwinkern, ja. Ich reg mich da jetzt ja nicht mega drüber auf, sondern ich nutze das immer wieder für ein paar Memes und so weiter. Es ist für mich hübsches Entertainment, aber so mietfrei wohnt die IHK nicht in meinem Kopf. Das ist
also du zahlst ja auch dreimal, deswegen
wahrscheinlich. Ich bezahle dreimal, ja.
Okay, also haben Sie auch noch nicht für einen Vortrag mal angefragt bei dir jetzt?
Also ich kriege kein Magazin, das kriege ich häufig mit. Ich habe noch nie ein Magazin bekommen. Nicht, dass ich es wollte, aber ich kriege auch keins. Sie haben mich nicht nach einem Vortrag angefragt. Die IHK Berlin hat eine goldene Twitter-Badge, die kostet Tausende im Monat. Da mache ich auch ab und zu Witze drüber. Das finde ich auch interessant. Und ich hab auch mal gesehen, in was für Büros die sitzen. Also die sitzen schon auf einem Goldhaufen. Das ist unfassbar. Ich kann gerne mal einen Beitrag oder einen Vortrag dort über das ein oder andere Thema leisten. Aber ich stelle mir manchmal vor, dass die IHK-Mitarbeiter meine Memes angucken und selber lachen.
Passiert bestimmt. Stimmt. Was waren so deine Highlights jetzt aus dem letzten Jahr? Du warst auf der OMR, hast einen Vortrag gehalten, du bist bei Finance Forward jetzt regelmäßig. auch schon, glaube ich, im Podcast warst du, da gibt es redaktionelle Inhalte, du hast weitere Vorträge gemacht. Ist das was du gern machst dann? Also wahrscheinlich schon, aber was waren so deine Highlights?
Meine Highlights letztes Jahr waren, also das Team natürlich, Teamwachstum, die neuen Leute, die dabei sind, was das Team überhaupt geleistet hat, wie alle gewachsen sind, das sieht man. Das war mit Abstand mein größtes Highlight. Auch Parkett an sich, natürlich privat hier mit meiner Family, Tochter, das weißt du ja selber, wenn die da 2, 3 Jahre, 4 Jahre, was für große Sprünge die machen, das sind meine Highlights so an sich. Es gab immer wieder Features und so, die Spaß gemacht haben zu releasen, die super Highlights waren, aber es ist mehr so Dinge, wo ich das Gefühl habe, wo man so die Früchte erntet langsam, auch persönlich Sport und sowas. Das sind alles Sachen, die wieder Einzug in mein Leben gefunden haben, wo ich mich einfach viel wohler fühle und das einfach Spaß macht, so insgesamt jetzt. Das mit der OMR war natürlich mega, da war ich extrem aufgeregt und das war eine große Ehre, dass ich da so zwischen Giganten einen Slot hatte, wo ich sprechen durfte und dass ich Aufmerksamkeit bekomme oder Parkett über solche Medien. Das freut mich natürlich auch extrem. Also ich fühle mich da wirklich geehrt. Das ist top und das nehme ich dann natürlich auch gerne an. Was so Speaker-Gigs und sowas betrifft, das mache ich gerne. Es fällt mir relativ leicht, viel leichter als was zu schreiben. Wenn du mich fragst, einen Blogpost zu schreiben, dann werde ich damit strugglen. Da werde ich 2 Wochen strugglen. Wenn du stattdessen sagst, hey, komm mal hier auf das Meetup oder auf die Konferenzen, halt einen Vortrag darüber und ich kenne mich da gut aus, wie das Thema, über das wir heute sprechen, dann gehe ich da spontan drauf. Dann brauche ich auch keine Slides. Das kann ich dann. Also spontan reden ist kein Problem, aber schreiben ist ein Problem für mich. Von dem her fokussiere ich mich auf Podcasts, ich fokussiere mich auf Livestreams und auf irgendwas auf der Bühne, wenn ich die Chance bekomme, irgendwo einen Vortrag zu halten.
Mega, Mensch, so, jetzt haben wir auch ein bisschen wieder überzogen. Eigentlich wollten wir schauen, dass wir es in den Grenzen halten, aber ich fand es echt super interessant. Und ja, ich wünsche dir und dem Parkett-Team auf jeden Fall viel Erfolg. Dann auch alles Gute für die Geburt von Kind Nummer 2. Ich bin gespannt, wie es bei euch zu Hause laufen wird.
Ich auch.
Es wird alles ein bisschen spannender, aber man wächst mit seinen Herausforderungen, das dann wie beim Business auch.
Ja. Vielen Dank. Und in einem Jahr können wir hier gerne nochmal die Zeit überziehen. Bin immer bereit, zu viel zu labern.
Machen wir gerne. Somit vielen Dank und dann viel Spaß heute beim Fireside später.
Vielen Dank, Andreas. Mach's alles gut. Klar.
Du auch. Ciao. Mach's gut. Ciao. Ja, und das war auch schon das ausführliche Update mit Summit. Und ich denke, da war ganz, ganz viel drin. Deshalb ging die Aufnahme auch etwas länger. Aber ich denke, man kann es verkraften, weil es echt eine interessante Story ist, die Summit erzählen kann. Und ich bin auch gespannt drauf, ihn bei der weiteren Reise zu begleiten. Hast du Feedback an ihn, Fragen an mich oder Feedback zum Podcast, dann freue ich mich darüber, auch über eine Bewertung oder Weiterempfehlung. Einfach an Freunde, Bekannte den Link weiterleiten und eine kleine Hörempfehlung hinterlassen oder den Podcast irgendwo bewerten. Hast du noch Vorschläge für Gäste? Auch das hilft mir immer weiter, um auch neue Themen kennenzulernen. Das ist auch für mich immer spannend. Dann auch gern da eine kurze Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. In der nächsten Woche habe ich den Sirko Krauskopf zu Gast von Lieblingsgarn, einem ja sehr spannenden E-Commerce-Business. Da kannst du, wie der Name schon sagt, dein Lieblingsgarn, Wolle, Makramee, Zubehör online bestellen. Auch komplett bootstrapped. Mal wieder ein E-Commerce-Case, der mir sehr gefallen hat und ich habe auch schon da bestellt. Also hör unbedingt rein nächste Woche. Bis dahin, mach's gut. Ciao.